Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du bist Vielfahrerin bei mir im Aufzug und hast dich schon mal gefragt, wie du mich unterstützen kannst? Mit Steady hast du jederzeit die Möglichkeit, diesen Podcast finanziell unter die Arme zu greifen und deine Wertschätzung zu zeigen. Schon ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Werde jetzt Unterstützerin, erhalte vorab Zugang zu neuen Folgen und werde, wenn du das möchtest, namentlich hier im Podcast genannt. Alle Infos findest du unter m-aufzug.de. Diese Woche geht der Dank an SupporterInnen an Mailin und Alissa. Danke für eure Unterstützung. Und los geht's mit der Folge. Auf der Suche nach einem Lieblingsfußballverein reisen Vater und Sohn seit Jahren durch Europa. Und das alles wegen eines unbedachten Versprechens, das Mirko seinem Sohn Jason vor Ewigkeiten gegeben hat. Von dieser Geschichte der Wochenendrebellen handelt auch der Film, der jetzt in den Kinos läuft. Bei unserer Aufzugsfahrt hat mir Jason erklärt, warum volle Fußballstadien trotz Autismus in Ordnung sind, wieso der FC Bayern keine Chance hatte und welchen hohen Stellenwert Versprechen für ihn haben. Ich habe bei den beiden direkt eine ganz besondere Dynamik bemerkt. Sie sind zwar Vater und Sohn, irgendwie Freunde und Geschäftspartner, aber vor allem schon immer eins: auf Augenhöhe. Sie erzählen mir von ihrer Familiendemokratie und wie sie damit umgehen, wenn mal die Fetzen fliegen. Warum der Autismus Jason beim Klimaaktivismus hilft und ob er mit seiner Besetzung im Film zufrieden ist. Aber hört selbst in dieser Folge. Die Wochenendrebellen. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Oh wow, ich freue mich sehr. Schon seit Jahren lese ich von den beiden. Und zwar von Mirko und Jason Jutaschenka. Sie beide zusammen betreiben unter anderem das Blog Wochenendrebellen. Sind Vater und Sohn. Mirko ist der Vater, Jason ist der Sohn. Und sie bloggen über Fußball, über Physik, über das Weltall, über alle möglichen Dinge. Und sie haben ein Buch geschrieben. Und das Buch heißt Wochenendrebellen, das jetzt demnächst auch in die Kinos kommt als Kinofilm. Warum sie zu Gast sind, was ihr Thema ist, das erfahren wir jetzt. Herzlich willkommen, Jason und Mirko.
Hallo und vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Was ich ja alle meine Gäste frage, zu Beginn, hattet ihr schon einmal merkwürdige Situationen in einem Aufzug?
Ich würde sagen, keine merkwürdigen Situationen, aber auf jeden Fall sehr schöne Situationen. Ich hatte zu Aufzügen schon immer eine spezielle Bindung, weil auf meinem Kindergartenweg war zum Beispiel ein Aufzug, mit dem jedes Mal gefahren werden musste, bevor ich in den Kindergarten ging. Und wenn der außer Betrieb war, dann mussten wir in den Nachbarort fahren mit der S-Bahn, mussten mit dem fahren und erst dann konnte ich in den Kindergarten. Oder in München gibt es zum Beispiel einen Glasaufzug an der Münchner Freiheit und Papsi hat versucht, mir das Aufzugfahren auszutreiben, weil jedes Mal, als wir einen Aufzug gesehen haben, musste ich mit diesem Aufzug fahren. Und er hat es mir versucht auszutreiben, indem wir sehr lange zusammen Aufzug fahren. Und nach 8 Stunden hat er aufgegeben, weil ich noch weiterfahren wollte.
Was fasziniert dich denn so an Aufzügen?
Ich kann es gar nicht so genau sagen. Das war irgendwie schon immer so. Vielleicht hat es eine ähnliche Ursache wie auch meine Faszination für Züge. Es ist irgendwie eine Art abgeschlossener Raum, in dem eine gewisse Konstanz herrscht, also man steht dort ja praktisch, ist etwas sehr statisch und trotzdem bewegt sich etwas. Mhm. Und diese Kombination finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Und gleichzeitig fasziniert mich irgendwie die Technik von Aufzügen. Ja, und ich mag es, auf die Knöpfe zu drücken.
Am besten alle Knöpfe nacheinander drücken, damit er überall einmal gehalten hat.
Auch schon gemacht, ja.
Das ist mir ja dann als Fahrgast immer ganz besonders lieb, wenn man genau in die andere Richtung wollte. Die Aufzugsgeschichten sind ja jetzt aber nur ein Teil dieses Podcasts. Was ich vor allem gerne mit meinen Gästen bespreche, ist, wie sind Sie eigentlich zu Ihren Themen gekommen, an denen Sie gerade arbeiten? Und bei euch, da müsst ihr mir so ein bisschen weiterhelfen. Ihr seid ein Vater-Sohn-Gespann. Ihr tretet in der Regel gemeinsam auf. Ich habe zahlreiche Podcasts mit euch gesehen und gehört. Und Eine große Verbindung zwischen euch beiden ist, dass Versprechen einen sehr, sehr hohen Stellenwert für euch haben. Könnt ihr das genauer beschreiben?
Ja, natürlich. Und zwar ist es so, wir haben bei uns in der Familie, das geht eigentlich auf meine Oma zurück, aber mittlerweile haben wir es in der gesamten Familie, die sogenannte rechte Hand. Und wenn wir uns auf etwas die rechte Hand geben, dann dürfen wir nicht nur nicht lügen, sondern wir dürfen uns auch nicht irren. Also wir müssen eigentlich zu 100% sicherstellen, ist dann unsere Verantwortung sicherzustellen, dass diese Aussage so auch eintritt. Und daher haben Versprechen einfach einen ganz großen Wert, weil ich auch denke, wenn unsere Worte irgendwie ihren Wert verlieren und wenn wir anfangen, Menschen anzulügen, dann trägt irgendwann ein Wort ja keine Informationen mehr. Wenn ich dann praktisch erst noch selber entscheiden muss, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht, was man mir sagt, dann ist dieses Wort ja mehr oder weniger bedeutungslos und es hat keinen Informationsgehalt und dann kann man das Reden auch eigentlich gleich sein lassen. Dann kann ich gleich raten, was mein Gegenüber mir sagen will. Und deswegen ist es für mich sehr wichtig, dass Menschen die Wahrheit sagen und dass ich mich darauf verlassen kann, dass ein Versprechen auch wirklich eintritt. Und Papsi hat eine gewisse Tendenz zu, sagen wir mal, leichtsinnig gegebenen Versprechen oder Versprechen, deren Konsequenzen er nicht so ganz überblickt. Und davon habe ich immer sehr profitiert. Und eines der ersten das zweite Versprechen war das, worauf unsere Geschichte zurückgeht, nämlich, dass einen Lieblingsverein zu suchen.
Magst du da zu deiner Verteidigung etwas sagen?
ja, also für mich waren Versprechen sehr, sehr viele Jahre eine ähnliche Floskel, wie man zur Begrüßung, wie geht's dir, ohne dass man das tatsächliche Interesse hat, zu wissen, wie geht's dem Gegenüber. Mhm. Ähnlich achtlos bin ich wirklich vielleicht eine Zeit lang mit Versprechen umgegangen oder mit Zusagen oder irgendwie sowas. Gar nicht jetzt speziell meinem Sohn gegenüber, sondern insgesamt. Versprechen war etwas, wo ich sage, okay, ich tue mein Bestes, aber nur noch heute und wenn das morgen, dann sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Mhm. Dieser Blickwinkel hat sich durch Jason ganz entscheidend verändert. Nicht, weil er mir gesagt hat, du hör mal zu, so funktionieren Versprechen, sondern weil ich gelernt habe, wie wichtig ihm Verlässlichkeit ist irgendwo, dass das für ihn einfach ein ganz elementarer Bestandteil ist, auch so gut durch den Alltag zu kommen. Bei den Versprechen, die ich damals gegeben habe, ich meine, da war er bei dem ersten Versprechen war er 5 und beim zweiten war er dann 6. Das waren halt keine Versprechen, wo mir bewusst war, wie nachhaltig die sind. Also es ging einmal da um das Versprechen der Suche nach dem Lieblingsverein und ich habe ihm, ich glaube, das Jahr davor Ewigkeit mal versprochen, dass wir irgendwann mal zusammen mit einem Shinkansen-Zug in Japan fahren. Das ist auch ein Versprechen, was er bis heute nicht vergessen hat, welches aber zum Beispiel noch nicht eingelöst ist. Und ich glaube, aus dieser Konstellation heraus hat sich so ergeben, dass es gewisse Dinge gibt, auch wenn Jason Zweifel hat oder so an der Aussage, wo er gegebenenfalls sich immer rückversichern kann und sagen, Mensch, kannst du mir darauf die rechte Hand geben, wo er dann weiß, okay, das ist tatsächlich so oder dem stimmt tatsächlich, dass das halt tatsächlich so stimmt. Ja. Und so hat sich das über die Laufe der Jahre so entwickelt, dass es nicht nur zwischen uns, sondern auch innerfamiliär so Versprechen schon einen gewissen heiligen Status haben, sage ich mal. Man aber auch vorsichtiger geworden ist mit Versprechen. Ja.
Aber heißt das im Umkehrschluss, Jason, dass du nicht lügst?
Ich erinnere mich zumindest nicht daran. Also seitdem ich der Meinung bin, dass ich Verantwortung für das übernehmen kann, was ich sage, dass ich als Kleinkind rausgehauen habe, das weiß ich nicht mehr. Aber im Alltag, in meinem aktuellen Alter und in den letzten Jahren setze ich keine Lügen ein, nein.
Das kann ich so unterschreiben. Also ist mir zumindest noch nie bewusst. Ganz im Gegenteil, diese brutal offene Ehrlichkeit kann ja auch sehr schmerzhaft sein in dem einen oder anderen Moment, ja.
Und ist das so ein Konzept, das du dir überlegt hast, Jason, oder ist das letztendlich dein durchs Leben gehen?
Es ist eigentlich mein durchs Leben gehen, meine Einstellung, weil ich das auch von allen anderen Menschen so erwarte und weil ich auch diese Achtung vor meinem eigenen Wort habe. Also ich möchte, dass mein Wort auch für meine Mitmenschen Gewicht behält und ich finde Kommunikation, der Zweck von Kommunikation ist Informationsaustausch und Informationsaustausch funktioniert durch die eigentliche also durch das Axiom, dass eine Aussage, die ich tätige, wahr ist. Mhm. Wenn eine Aussage, die ich tätige, nicht zwingend wahr ist, dann verliert sie ihren Informationsgehalt, weil man gegenüber ja fragen muss, ist sie wahr oder ist sie nicht wahr? Und wie gesagt, dann muss ich diese Aussage gar nicht erst tätigen, dann kann ich auch einfach gar nichts sagen.
Das finde ich total interessant. In meinem Kopf geistert jetzt seit ungefähr 4 Minuten eine Frage im Kopf. Wie bewertest du denn dann eigentlich PolitikerInnen-Aussagen? Also wenn ich jetzt ganz aktuell an, keine Ahnung, nehmen wir mal Jens Spahn, denke, oder Christian Lindner, nehmen wir doch mal diese zwei netten Herren. Wenn ich die im Fernsehen reden höre, dann habe ich die ganze Zeit das Gefühl, die glauben nicht das, was sie sagen. Das heißt, sie lügen. Mhm. Hast du da ein Talent, das vielleicht früher zu erkennen als andere?
Ich glaube, ich habe tatsächlich kein Talent, das früher zu erkennen, weil ich nicht wirklich ein Gespür für die Zeichen habe, auf die ich achten muss, um zu herauszufinden, ob mir jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Aber was ein sehr zuverlässiges Zeichen ist, wo ich vielleicht dann ein Gespür für habe, ich achte dann darauf, was tatsächlich passiert, was also die Taten und die Handlungen sind. Und wenn diese dann nicht erfüllt werden, schenke ich diesen Worten automatisch weniger Gewicht. Und das ist genau das, was mir auffällt, wenn ich zum Beispiel dann solche Reden höre, dass ich nicht das Gefühl habe, zuhören zu müssen irgendwie, weil ich ja eigentlich weiß, dass diese Worte relativ bedeutungslos sind. Und das ist auch tatsächlich ein Lernprozess, weil es hat das zum Beispiel gebraucht, bis ich verstanden habe, es wurde das Versprechen abgegeben, also es war tatsächlich ein Versprechen, diese Formulierung wurde benutzt, dass Deutschland seine Klimaziele einhält zum Beispiel. Und in dem Moment habe ich erstmal gedacht, okay, ich muss mir ja keine Gedanken darüber machen, es ist ja ein Versprechen. Und wenn Papsi mir ein Versprechen gibt, heißt das, ich muss nicht mehr darüber nachdenken, das passiert so oder so. Mhm. Bis ich dann verstanden habe, Sekunde mal, so funktioniert das in der Welt anscheinend nicht und das scheint eher eine Floskel zu sein und da ist so ein bisschen irgendwie so eine heile Welt so zusammengebrochen, als ich herausgefunden habe, dass Lügen tatsächlich relativ gängig ist anscheinend, auch bei großen und wichtigen Themen.
Ja, das hat mich auch ehrlich gesagt ganz schön desillusioniert. Mhm. Da kommen wir sicherlich später noch auch auf bestimmte Themen zu sprechen, weil ich ehrlich gesagt deine Analyse der Welt und der Lage in deinem Podcast und auch das, was du gerade gesagt hast, ziemlich interessant finde und auch so glasklar analysiert, dass man das, sagen wir mal, von jemandem mindestens in deinem Alter, aber auch natürlich von vielen anderen Menschen so selten hört.
Das freut mich.
Es gibt aber noch etwas anderes, das euch wichtig ist, nicht nur Versprechen, sondern vor allem dir, Jason, Strukturen und Regeln.
Ja.
Regeln, habe ich mal gelernt, sind dafür da, um sie zu brechen. Gibt es eine Regel, die du gerne brechen würdest?
Ja, es gibt tatsächlich auch Regeln, die ich schon gebrochen habe. Nämlich Regeln, bei denen ich mich nicht daran erinnere, je zugestimmt zu haben.
Okay.
Zum Beispiel war ich Anfang des Jahres einmal in Lützerath und habe dort einen gewissen Platzverweis ignoriert, weil ich der Meinung war, also ich habe dort nicht zugestimmt, ich war mit dieser Regel so nie einverstanden. Dementsprechend finde ich es dann auch in Ordnung, in Ausnahmesituationen. Wenn es angemessen ist, wenn eine gewisse Abwägung zu dem Ergebnis kommt, ja, dann finde ich es tatsächlich auch in Ordnung, Regeln zu brechen. Was ich nicht in Ordnung finde, ist Regeln zuzustimmen, Regeln zu vereinbaren und sie dann zu brechen.
Mhm. Aber ich meine, wir haben ja viele Regeln nicht vereinbart bzw. ihnen zugestimmt. Straßenverkehrsordnung, Strafgesetzbuch, da wurden wir ja auch nicht gefragt. Aber wir leben nun mal in einer Gesellschaft, die sich nach diesen Regeln halten muss. Ich glaube nicht, dass man jeder Regel zustimmen muss, um sich an sie zu halten.
Denke ich auch nicht. Deswegen ja, wenn ich praktisch einer Regel nicht zugestimmt habe, gibt es trotzdem viele Regeln, die ich letztlich für sinnvoll erhalte und wo eigentlich ein Verstoß dann auch komplett ablehnen würde. Es ist dann eher eben ein Abwägungsprozess. Ist diese Regel gerade sogar eigentlich schädlich? Also ist sie sogar ein Problem? Und muss ich sie nicht eigentlich sogar brechen? Wäre es nicht eigentlich sogar falsch, sich an diese Regel zu halten? Und nur wenn das zutrifft, also wenn es Regeln gibt, von denen wir alle profitieren und die unser Zusammenleben sicherstellen, dann ist es ja logisch, es können nicht alle machen, was sie wollen. Und die persönliche Freiheit muss dann auch an der Stelle ja beschnitten werden, wo sie in die Freiheit von anderen irgendwie eingreift. Aber bei bestimmten Regeln sehe ich es halt sogar im Gegenteil, dass sie eigentlich unser Zusammenleben schwieriger machen. Und dann finde ich, wie gesagt, wenn ich das Ganze für mich abwäge und zum Schluss komme, diese Regel richtet gerade Schaden an und ich muss sie brechen, um zum Beispiel Menschen zu helfen, dann finde ich es tatsächlich legitim, sie zu brechen.
Dann ist es ja im Prinzip so ähnlich wie Fragen, die sich viele Aktivistinnen stellen. Ne? Lützerath hat das ja gerade selbst erwähnt. Oder auch die KlimakleberInnen, die einfach vor lauter Verzweiflung zu dieser Tat schreiten, weil sie das Gefühl haben, sonst werden sie auch nicht gehört. Aber nochmal zurück zur Frage. Gibt es eine Regel, die du gerne brechen würdest?
Eine Regel, die ich gerne brechen würde, also zum Beispiel ein Gesetz oder irgendeine Regel, die ich vereinbart habe.
Die du nicht vereinbart hast, wo du denkst, das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Ach so, da müsste ich, glaube ich, drüber nachdenken.
Okay, aber vielleicht fällt diese Frage leichter. Gibt es denn eine Regel deiner Eltern, die du nicht gerechtfertigt findest?
Es gibt keine Regeln meiner Eltern, weil wir haben bei uns zu Hause eine Art basisdemokratisches System, wo wir die Regeln gemeinsam abstimmen. Und es gibt tatsächlich Regeln, die gegen meinen Willen beschlossen wurden. Aber dann sind das ja nicht Regeln von meinen Eltern, sondern sind das Regeln der Mehrheit. Und denen füge ich mich dann tatsächlich auch.
Wie viele seid ihr in der Familie?
Vier.
Vier.
Das heißt, es müssen alle gegen mich stimmen.
Genau, wollte ich gerade sagen. Wir müssen 3-1 sein.
Genau.
Wie geht ihr denn mit Unentschieden um?
Es braucht eine Mehrheit für einen Beschluss. Bei Unentschieden ist der Beschluss durchgefallen.
Okay. Ich habe mal das bei System der erstes Soziokratie gelernt, wo man quasi grundsätzlich zustimmt, erst seitdem jemand hat einen schwerwiegenden Einwand. Also eine Art Veto-Prinzip.
Lustige Geschichte. Ich habe tatsächlich auch mal darüber nachgedacht, das ganze System etwas zu reformieren und praktisch beschlussfähiger zu werden, weil wir bei manchen Dingen dann sehr träge waren, weil dann halt immer nichts passiert ist, wenn man sich nicht einigen konnte, wenn es keine Mehrheit gab. Deswegen war ich tatsächlich auch dafür, ein paar soziokratische Elemente dort einzufügen. Daran bin ich aber zum Beispiel tatsächlich gescheitert, weil ich da keine Mehrheit für organisieren konnte.
Dann konntest du quasi demokratisch die soziokratischen Regeln nicht einführen.
Richtig.
Verstehe. Und wie ist es bei dir, Mirko? Gibt es eine Regel, wo du denkst, die ist von Mirko nicht gerechtfertigt?
Also ich habe grundsätzlich erstmal gar nicht so eine große Hemmschwelle, Regeln zu brechen wie Jason. Da unterscheiden wir uns doch sehr, 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 sehr groß sogar. Also mir fallen dutzende Beispiele ein, wenn wir irgendwo auf Reisen sind mit dem Zug quer durch Osteuropa, schnell zu einem anderen Zug müssen. Und da ist eine rote Ampel mitten in der Nacht, morgens um 4:30 und es fährt kein Auto, keine Menschenseele. Und ich laufe rüber, damit wir noch den Bus bekommen. Und ich denke, wo ist denn mein Sohn? Ja, der steht halt noch an der roten Ampel. Ja. Und ich sage, Mensch, du kannst jetzt rübergehen. Nee, die Ampel ist ja rot. Ich sage, hier ist niemand. Es ist morgens 4:30, wir sind mitten in der Pampa. Du kannst jetzt wirklich kommen. Aber er bleibt dann stur an dieser roten Ampel stehen, selbst wenn man gegebenenfalls dann dadurch den Bus oder den Zug, der in vielen Ländern auch nicht irgendwie alle 2 Stunden fährt, sondern nur alle 24 Stunden, dadurch verpasst. Dadurch habe ich jetzt nicht so die Situation, dass mir besonders viele Regeln einfallen, wo ich sage, die finde ich jetzt nicht gerechtfertigt insgesamt. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, grundsätzlich diesem System der Familienvereinbarung und diesem demokratischen Prinzip zuzustimmen, weil es natürlich in vielen Situationen um Vielfaches einfacher wäre zu sagen, der Papa sagt, wo es lang geht und ihr habt hinterher zu folgen. Das wäre mir in manchen Situationen tatsächlich etwas lieber. Aber,
das würde die Mama bestimmt auch sagen.
Das würde die Mama ähnlich sagen. An einer Stelle würde sie es wahrscheinlich ändern. Sie würde sagen, die Mama sagt, wo es lang geht. Dem ist tatsächlich so. Und bei der Tochter sieht's dann auch noch mal so aus. Die ist jetzt auch in einem Alter, wo die schon dann auch so ihre Vorstellung hat. Das macht's nicht immer einfach. Aber jetzt so, dass ich jetzt eine Regel hätte, wo ich sagen würde, die würde ich konkret brechen. Wo wir eben beim Thema Politik waren, weiß ich nicht, ob diese 4-Jahres-Wahlabschnitte eine gute Entscheidung sind im Hinblick auf Probleme, die ja dann doch bald auf uns warten, aber jeder immer nur Entscheidungen für die nächsten 4 Jahre zu treffen vermag. Mhm. Das wäre vielleicht so, wenn wir so ganz grob über Regeln sprechen, zu sagen, braucht's da irgendwie einen neuen Ansatz? Ja, aber sonst würde mir da nichts einfallen.
Hast du dadurch eine gewisse Gelassenheit gelernt? Also, wenn es nun mal jetzt so ist, dass wir an der roten Ampel warten und dadurch den Zug verpassen, ja, dann verpassen wir halt den Zug. Also, bist du dadurch ruhiger, gelassener geworden?
Also ich würde sagen, dass vielleicht sogar meine Gelassenheit schon im Ursprung etwas war, warum meine Frau sich vielleicht mit für mich entschieden hat, dass ich grundsätzlich ein recht gelassen mit Situationen umgehen kann. Das hat sich eher im Laufe der letzten 10, 15, 20 Jahre so ein bisschen verändert, dass ich vielleicht nicht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche sehr gelassen bin, sondern auch immer wieder schon auch zwischen uns beiden sehr, sehr eskalative Momente entstehen, wo es dann auch mal explodiert. Aber insgesamt halte ich mich schon für jemanden, der sich nicht von irgendeinem kleineren Alltagsgedöns, mir ist meine privilegierte Situation bewusst. Also es gibt ganz, ganz viele Momente, wo ich sage, es dauert schon ein Weilchen, bis ich Gelassenheit verliere. Und wenn du das bei dem Beispiel bleiben willst mit dem Zug, ja, wenn man den Zug verpasst, dann verpasst man den Zug. Das passiert. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das tut natürlich irgendwo in Osteuropa, wo der Zug nur alle 24 Stunden fährt, mehr weh als in München am Hauptbahnhof, wo ich eine Stunde später in den nächsten steige. Aber
weil der aktuelle Münchner Hauptbahnhof ja auch gerade eine riesige Baustelle ist.
Eine riesige Baustelle, die aber zum Beispiel, und da haben wir beide ja dann auch wieder ganz, ganz andere Perspektiven auf diese Baustelle. Ich kann da trotzdem durch Dutzende von Eingängen völlig unproblematisch rein, raus etc. mit allem, was dazugehört. Aber ich sehe natürlich schon bei diesen Baustellen auch häufig, dann ist da die Rampe kaputt und da ist der Aufzug hinüber und da dies oder so. Das meine ich ja so ein bisschen mit der recht privilegierten Situation auch insgesamt. Mhm. Ich kann mit sehr vielen Dingen sehr, sehr gelassen umgehen, weil sie auf mich persönlich nicht die riesigen Auswirkungen haben.
Ja. Wenn ich so euch lausche, sowohl in zahlreichen Videos, die ich gesehen habe, oder Podcasts, dann finde ich das total faszinierend, die Beziehung, die ihr beide zueinander habt. Also das ist ja eher so eine Art Freundschaft, da habe ich manchmal das Gefühl, wie ihr auch respektvoll miteinander umgeht, auf jeden Fall weniger dieses Gefälle Vater-Sohn, wo ja oft auch Paternalismus und Hierarchie enthalten ist. Also man spürt diesen Meinungsaustausch auf Augenhöhe. Aber trotzdem hast du gerade gesagt, gibt es Situationen auch in der Woche, wo es eskaliert. Wie kommt ihr denn dann aus dieser Eskalation wieder raus?
Es kommt ein bisschen drauf an. Wenn es eine Eskalation war, die wirklich, wo ein bestimmtes Streitthema vorliegt und dieses Thema muss gelöst werden, dann ist es erstmal wichtig, eine Zeit lang abzuwarten, bis Papsi sich beruhigt hat und bis er nicht mehr so irrational wütend ist. Und dann kann man das Ganze ja auch wieder auf Fakten basiert besprechen. Wenn es tatsächlich eher darum geht, dass es kein wirklich konkretes Streitthema gab, was mir wichtig ist, wo ich der Meinung bin, das muss so umgesetzt werden, Papsi meint, das muss so umgesetzt werden, sondern dass wir uns einfach wegen irgendwas, meistens dann doch relative Kleinigkeiten halt, gestritten haben, dann bedarf das ja eigentlich keiner Klärung. Und dann vergeht ein bisschen Zeit und dann haben wir in der Regel auch gar keine Zeit mehr, uns darüber zu streiten, weil halt wieder wichtige Themen anstehen. Oder wir machen das wie jetzt. Neulich, nachdem wir uns in Ljubljana auf einer Tour, die wir gemacht haben, ziemlich gefetzt haben. Wir tragen das Ganze in der Öffentlichkeit aus und Papsi beschuldigt mich im Newsletter mit irgendwelchen wirren Hypothesen und ich kläre sie dann natürlich eine Woche später in meinem Newsletter sachgemäß auf. Das ist natürlich auch eine Version, das aufzuarbeiten.
Aber heißt das im Umkehrschluss, Mirko, dass du dann den Kürzeren ziehst?
Ich würde ja jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nein, dem ist nicht so. Ich stehe da immer als der glorreiche Sieger da. Also es ist, wir haben das eigentlich nie für uns, dass wir nach einem Streit einen Sieger brauchen, sage ich mal. Dieses Gefühl kenne ich so nicht. Ich möchte, dass die Situation geklärt ist. Ich möchte, dass mein Sohn versteht, warum war ich verärgert. Und sehr, sehr häufig kommt es dann aber auch die umgekehrte Situation, dass Jason zwar dann versteht, warum ich verärgert war, ich vielleicht dann aber auch lerne zu verstehen, was bei ihm der Auslöser für seine Verärgerung oder für seinen Anlass war, so zu handeln, wie er gehandelt hat, was mich wiederum zur Verärgerung gebracht hat. Also wir kriegen es gut hin, glaube ich, Dinge zu bereinigen irgendwo in so einer gewissen, Situation. Das kriegen wir gut hin und ich glaube, davon profitieren wir ganz gut, ja.
Das finde ich alles gerade deswegen unter anderem so spannend, weil ihr seid ja nicht nur Vater und Sohn. Wir kommen jetzt langsam, sagen wir mal, zu des Pudels Kern.
Zu was?
Zu des Pudels Kern. Also wir kommen jetzt quasi zum Hauptthema dieser Podcast-Folge.
Des Pudels Kern?
Das kennst du nicht, glaube ich, ne?
Nee, das ist neu.
Kennst du nicht? Ja, ja, schön.
Das ist eine Redewendung, wo man sagt, worum es eigentlich geht. Wir reden jetzt die ganze Zeit erstmal, wir haben uns kennengelernt, euch beide. Ihr seid Vater und Sohn und ihr habt eine interessante Dynamik miteinander. Ihr seid aber mehr als Familienmitglieder, sondern ihr seid ja auch so eine Art Geschäftspartner geworden. Ihr habt zusammen das Buch geschrieben, ihr macht zusammen das Blog. Und jetzt gibt es zu eurem Buch einen Kinofilm. Mhm. Kinofilm heißt Die Wochen und Rebellen. Hochkarätig besetzt und hochkarätig von einem Regisseur auch umgesetzt, der unter anderem bekannt ist aus dem Film Dieses bescheuerte Herz. Könnt ihr kurz in einem Abriss für unsere ZuhörerInnen erklären, worum es in diesem Film geht und seid ihr überhaupt GeschäftspartnerInnen?
Also Teil 1 der Frage, worum es in diesem Film geht. Im Kern des Ganzen ist Papsis oder eines der größten Versprechen von Papsi an mich und zwar so lange einen Lieblingsfußballverein für mich zu suchen, bis ich fündig geworden bin und meine sehr von außen skurril wahrgenommenen Regeln, die ja nach denen diese Suche erfolgen muss. Denn jeder Verein muss Kriterien erfüllen. Und auf unseren Reisen mit dem Zug durch die Stadien haben wir eben sehr viel erlebt, wovon dieser Film handelt. Zusätzlich geht es aber eben auch um die Perspektive auf Autismus, weil Stadien und Autismus sind natürlich eigentlich eine Kombination, wo man denken würde, das passt nicht so wirklich. Und dementsprechend geht es dort auch um Autismus und eine gewisse Rolle nimmt auch mein wissenschaftliches Interesse und meine Forschung zum Thema Chaostheorie im Film ein. Also es ist ein Film mit sehr vielen Facetten, aber unsere Abenteuer und Erlebnisse als Wochenendrebellen sind der Kern des Ganzen. Und ob wir Geschäftspartner sind, da habe ich nie drüber nachgedacht. Also wahrscheinlich, wenn man die Definition nachschlägt, dann vermutlich ja, aber ich habe das nie so begriffen.
Da kann ich vielleicht ergänzend eingreifen. Also ja, ich würde uns auch unter anderem als Geschäftspartner bezeichnen. Auch wenn wir bis jetzt eigentlich die Filmsituation entstanden ist, eigentlich nie das Gefühl hatten, dass wir ein Geschäft betreiben irgendwie, sondern eigentlich eher, dass wir von von uns so ein bisschen erzählen auf unterschiedlichen Ebenen. Und wir das, was zusätzlich zu einem Geschäft gehört, die Einnahmensituation dahingehend immer recht charmant lösen konnten, dass eigentlich ein Großteil dessen, was wir einnehmen, von Jason entschieden wurde, das direkt weiterzuleiten an die Welfare Nevin Subotic Stiftung. Und dadurch würde ich uns jetzt nicht zwingend als Geschäftspartner, aber das wird sich wohl mehr auch in die Richtung entwickeln, weil jetzt, wenn dann ein Kinofilm etc., da sind das natürlich auch irgendwie alles so ein bisschen andere Rahmenbedingungen. Von daher, ja, ich glaube, wir sind auch Geschäftspartner tatsächlich. Kann man so sagen, ja.
Jetzt habe ich ein Video gesehen von euch, das ist 5 Jahre alt, und da erzählt ihr, dass ihr seit 6 Jahren durch Fußballstadien reist, auf der Suche nach der richtigen Mannschaft. Das heißt, nach Adam Riese sind wir jetzt bei 11, 12 Jahren, die er jetzt diese Reisen macht. Das ist eine ganz schön lange Zeit, die ihr in der Bahn sitzt und die richtige Fußballmannschaft findet. Das ist auf jeden Fall ein Projekt, würde ich mal sagen. Ich finde das geil, wenn Leute so eine Leidenschaft für ein Thema entwickelt haben und dann letztendlich auch fachsimpeln können, die gute alte 10.000-Stunden-Regel, wo man 10.000 Stunden eine Sache gemacht haben muss, ja, und dann ist man Profi. Also wahrscheinlich ist es sehr, sehr schwer, euch nochmal was Neues zu erzählen, wenn es um Fußball geht oder Mannschaften und Vereine. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie finanziert ihr eigentlich diese ganzen Reisen?
Da kann ich vielleicht eher ein bisschen was zu sagen, weil das auch eine sehr, sehr häufige Frage kommt. Was heißt gar nicht eine Frage? Ich bin da sehr froh, du bist der Erste, der das wirklich mal direkt fragt. Sonst ist das eigentlich eher immer so ein sehr beherrschendes Thema in den Facebook-Kommentarspalten, dass es heißt, ja, na gut, wenn da die reichen Eltern mit ihrem Sohn sich das leisten können, die ganze Zeit durch die Stadien zu fahren. Also es ist so, dass ich seit jetzt noch bis zum 30.09., dann wird das leider enden, aber ich bin seit über 20 Jahren für denselben Arbeitgeber tätig in der Gastronomie und betreue Restaurants. Diese Restaurants befinden sich in Deutschland geografisch recht gut verteilt, sodass ich diese Tätigkeit auch schon immer mit der Bahncard 100 löse. Also ich bin nie groß der Autofahrer gewesen, ich bin immer sehr gerne Bahn gefahren. Die Bahn ist quasi mein Büro. Wenn ich von Kassel nach München fahre, erledige ich dort so meine Bürosachen. Und Jason war halt jemand, der sehr, sehr früh auch das Interesse hatte, mich mit der Bahn zu begleiten.
Das geht ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch noch umsonst.
Genau, bis zu dem 14. Lebensjahr ging das schon mal dann komplett umsonst. Das heißt schon mal, er ist jetzt 18, also bis vor 4 Jahren haben wir eigentlich für eine Anreise zu einem Fußballspiel nie auch nur irgendwie einen Cent bezahlen müssen, weil wir wirklich immer mit der Bahn auch reisen, egal wie komplex und wie schwierig das auch gegebenenfalls ist. Das heißt, da entstehen schon mal quasi keine Kosten. Und wir haben dann die zusätzliche Situation, ja, so Bundesliga und Co., das sind Ticketpreise, da sind die Zeiten kein Zwanni für einen Steher oder was man dort viele Jahre gefordert hat, die sind vorbei. Aber wir haben die Situation gehabt, dass wir insgesamt bei den Spielen ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum sprechen. Das heißt, runtergebrochen waren es dann in manchen Jahren vielleicht mal 25 Fußballspiele, gegebenenfalls aber auch mal weniger. Da sind es dann die Eintrittskosten für die Tickets insgesamt, die dort dann anfallen. Die wiederum aber aufsummiert auch nicht mehr ergeben als ein Kinobesuch mit Popcorn und Pepsi, worauf wir viele, viele Jahre zum Beispiel dann auch verzichtet haben insgesamt. Also auch dort ist nicht so das große Kostenpaket zu sehen. Und wenn wir unterwegs sind, das ist ein großer Vorteil von uns beiden. Wir sind, wir haben dort keine sehr, sehr großen Ansprüche. Wir haben eine ähnliche finanzielle Frage, könnte man stellen, bei einem großen Urlaub, den wir gemacht haben, wo wir erstmal ganz spektakulär, beschreiben wir in dem nächsten Buch, welches wir zusammenschreiben werden, da waren wir innerhalb von 20 Tagen in 10 verschiedenen Ländern, was auch erstmal nach einem sehr teuren Urlaub klingt.
Oder anstrengend.
Das ist es. Er ist sehr, sehr anstrengend, aber er war nicht teuer, weil Jason auch Übernachtungsmöglichkeiten für 3,50 € findet, wenn es drauf ankommt. Ja.
Der Vater von Greta Thunberg, der hat ja Greta auch jahrelang begleitet bei ihrem Aktivismus, und die waren zusammen einmal in Davos bei diesem Weltwirtschaftsforum, und Greta kampierte vor diesem Forum in einem Zelt mitten im Winter und ihr Vater zwangsweise auch, und der sagte dann irgendwann zu ihr: Warum hast du eigentlich nicht Fußball gespielt als Hobby? Warum muss ich dich hierhin begleiten? Und er meinte es so ein bisschen ernst und ein bisschen scherzhaft. Ich konnte das irgendwie verstehen, ne? Aber man ist ja der Vater dieses Kindes, und dann geht man natürlich diesen Weg, den das Kind idealerweise gesucht hat. Gibt es bei dir auch so Momente, wo du denkst, oh, nicht schon wieder Fußball?
Bei dir?
Bei mir nein.
Bei dir nicht?
Und bei dir, Marco?
Also nicht wirklich, wobei es halt auch im Umkehrschluss nicht so ist. Das haben viele so ganz am Anfang unserer Geschichte immer gedacht, dass so, da ist so der Papsi, der jetzt so seine Fußballträume mit dem Sohn versucht auszuleben. Also ich bin kein Hardcore-Fußballfan, also kein Verein der Welt schafft es mir, das Wochenende zu versauen oder sowas. Ich durfte aber lernen, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, wo das ein so großer Lebensinhalt ist, dass es mich total beeindruckt hat. Ja, also so auf Schalke dort Menschen zu sehen, wo du dachtest, bei denen zerbricht gerade das Leben, weil Schalke ein Tor gefangen hat oder irgendwie sowas. Das war schon sehr, sehr faszinierend. Ich kann mit dem Fußball auf ganz, ganz vielen Ebenen sehr, sehr viel anfangen, weil wir auch unglaublich viele sehr, sehr tolle Menschen kennengelernt haben, gerade so in den aktivistischen Fanszenen. Aber er ist natürlich schon auch, je höher die Ebenen sind, ein absolut perverses Geschäft, mit dem wir wenig Gemeinsamkeiten oder Identifikationsmöglichkeiten sehen. Das ist so ein, auch da ist ein sehr breites Spektrum, sagen wir es mal so, ja.
Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Das heißt, erforscht ihr eigentlich Vereine oder seid ihr nicht eher Menschentouristen? Also ihr begegnet ja so vielen Städten und Menschen. Hm. Und das ist ja, also ich bin ein, darf man gar nicht so laut sagen, aber ich beobachte sehr gerne Menschen. Mhm. Einfach so, wie sie das machen, was sie machen. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen cringe, glaube ich, für andere, aber ich finde es dann so, ich beobachte Leute einfach gern. Und das ist ja bei euch wahrscheinlich um den Faktor 100 intensiver, weil Ihr teilt mit denen diese eine Welt, in der sie sind, in der sie voll aufgehen. Hm. Männer, die anfangen zu weinen. Also das sind ja auch Extreme.
Ja, also ich glaube, wir haben da tatsächlich auch recht unterschiedliche Blickwinkel. Es wird ja auch versucht, das im Film so ein bisschen zu zeigen, dass Jason, wenn er ins Stadion kommt, erstmal so wirklich so ein bisschen schaut, okay, wie sieht das hier so aus? Gibt es Skurrilitäten? Was gibt so für Vergleiche? Gibt es verrückte Werbebanden oder so? Ja, also da gibt's total schöne Geschichten von irgendwelchen total verrückten Marketingkampagnen, die einfach völlig nach hinten losgegangen sind, irgendwie sowas. Das sind so Sachen, die ihn interessieren. Ich war tatsächlich immer derjenige, der, wenn wir in der Kurve irgendwo sind, einerseits versucht hat, sich so respektvoll zu verhalten, dass er sagt, naja, wenn ich jetzt hier so stehe auf der BVB Südtribüne, dann ist das eigentlich das Wohnzimmer der schwarz-gelben Fanbase und eigentlich haben wir da gar nichts verloren, deswegen muss ich mich hier auch ein bisschen anders und vorsichtiger verhalten. Gleichzeitig guckt man aber natürlich schon so ein bisschen und sagt, okay, auch in der Fankurve gibt's jemanden, der auf seinem Handy daddelnd Candy Crush spielt und halt nicht im Fußballgeschehen voll drin ist, weil er halt vielleicht das Spiel langweilig findet oder heute keinen Bock hat oder was auch immer. Also da bin ich, glaube ich, ein bisschen näher bei dir als bei meinem eigenen Sohn, der sich, glaube ich, weniger für Menschen dort interessiert, sondern eher so für das, was statisch immer da ist und sich dafür faszinieren kann, oder?
Ja.
Also Stadien.
Ja, genau. Ich finde Dinge oft interessanter irgendwie. Also die Anzeigetafel, wenn die irgendwie aus Holz besteht und noch manuell bedient wird, oder die Flutlichtmasten, wie sie in Babelsberg eingeknickt werden können nach Spielende, oder spezielle Eckballfahnen. Das hat so irgendwie, ich weiß nicht, das interessiert mich dann sehr.
Wenn du in so vielen Stadien warst, sammelst du dann auch Autogramme, so wie das, sagen wir mal, viele TeenagerInnen leidenschaftlich tun würden?
Keine Autogramme, weil mich die SpielerInnen nicht so wirklich interessieren. Also sie sind eigentlich.
Das darfst du aber nicht so laut sagen.
Ja, also es ist tatsächlich so, ich kenne da auch gar nicht wirklich viele SpielerInnen. Hm. Also ich glaube, ich könnte jetzt keine 20 aktuellen Spieler aus der Herren-Bundesliga aufzählen, weil ich meine, die kommen und gehen ja in einem Verein und der Verein bleibt trotzdem der gleiche. Also können die SpielerInnen ja nicht die Personen sein, die diesen Verein wirklich ausmachen. Sonst wäre es ja alle paar Jahre ein ganz anderer Verein. Und dementsprechend kann es ja auch kein Bestandteil der Lieblingsvereinssuche sein, weil eine Entscheidung für einen Lieblingsverein sollte ja für ewig sein. Und wenn ich mich dann dort nach den SpielerInnen orientiere, dann kann sich das ja ständig ändern. Und die Dinge, die einen Verein ausmachen, sind diejenigen, die bleiben. Also die Fans zum Beispiel oder eben das Stadion oder die Geschichte. Und dementsprechend sind das auch die Kriterien für die Lieblingsvereinssuche.
Wollte ich gerade fragen. Also Fans, Stadion, Geschichte. Gibt es da, also keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Fußball, ja? So ehrlich bin ich schon mal. Und ich hatte mal einen Mitbewohner, der leidenschaftlicher Fußballfan war und alle Mannschaften bis zur dritten Liga irgendwie auswendig konnte mit ihren SpielerInnen und genau wusste, wer wann wo wie irgendeinen Transfer hatte. Der war aber so angenehm, dass er mir das nicht ständig auf die Nase gedrückt hat. Und es war auch nicht immer Thema. Aber wenn er Fußball guckte, dann war das sein Ding. Mhm. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, sag mal, welche Mannschaft würdest du mir empfehlen, über die ich mich ein bisschen informieren sollte, damit ich in einem Gespräch nach einer Veranstaltung oder so 5 bis 10 Minuten überleben kann, ohne dass ich mich komplett zum Vollhorst mache, weil ich keine Ahnung von Fußball habe. Also diese klassischen Stammtischgespräche. Und dann sagt er zu mir, naja, bei dir wäre das jetzt Eisern Union, würde ich jetzt mal sagen. Die haben das Stadion selber gebaut. Der Mannschaftsarzt heißt Hase. Das Stadion ist mit Crowdfunding finanziert worden. Und die machen rund um Weihnachten immer so große Chorgesänge im Stadion. Mhm. Das reicht. Damit kannst du 5 Minuten auf jeden Fall ein Gespräch überleben. Und das hat wirklich funktioniert. Ich habe trotzdem keine Ahnung von Fußball. Wenn ich jetzt also gefragt werde, welche Fußballmannschaften fallen die ein, dann kommt natürlich immer Bayern München. Mhm. Warum ist Bayern München für dich ausgeschlossen dein Lieblingsverein?
Weil sie gleich mehrere Kriterien tatsächlich nicht erfüllt haben. Und zwar betrifft das einmal einen Spielerkreis, den sie gemacht haben, wo sich praktisch die Spieler berühren vor dem Spiel, wo wir, also zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren. Dann das Maskottchen. Maskottchen sind tabu, also Plüschmaskottchen, weil als wir in Berlin waren, bei Hertha BSC wollte mich Hertinho umarmen und ich musste vor Hertinho flüchten. Und seitdem sind Plüschmaskottchen Ausschlusskriterien. Und der sozial-ökologisch-politische Aspekt, weil Bayern München zu dem Zeitpunkt Sponsoren hatten, die ich für moralisch nicht in Ordnung halte. Und Verbindungen in Länder, in denen die Menschenrechtslage, die Frauenrechtslage inakzeptabel ist und auch das ist ein Ausschlusskriterium. Also dort ist es an drei Kriterien gescheitert.
Und daran, dass ich eine Verantwortung als Vater habe und ich definitiv nicht 10 Jahre durch die Weltgeschichte rammel, um dann daraus einen FC Bayern München Fan zu machen. Also so viel Ehre und Anstand besitze ich dann doch noch, das mit allen Mitteln zu verhindern.
Ja, da kannst du ja froh sein, dass er selber auf die Erkenntnis kam, dass es nicht der Lieblingsverein ist. Und wie sieht es bei Eisern Union aus?
Union Berlin war es tatsächlich schon deutlich knapper. Ich glaube, hier ist es tatsächlich nur am Spielerkreis gescheitert, Maskottchen. Oder? Maskottchen auch? Da, stimmt, der Ritter, ne?
Ja.
Richtig, der Ritter. Ja, dann waren es 2 Kriterien leider. Aber die Anzeigetafel in Union, das ganze Stadion, das war definitiv ein riesiger Pluspunkt. Aber 2 Kriterien oder auch nur 1 Kriterium und schon ist der Verein raus.
Zu den Regeln und wie sie entstehen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Lassen wir nochmal kurz über diesen Kinofilm reden, der jetzt in die Kinos kommt. Ich frage mich immer, wie ist das eigentlich, wenn das eigene Leben mehr oder weniger verfilmt wird? Ist das irgendwie aufregend oder seid ihr ehrfürchtig dem gegenüber? Ist das einfach passiert?
Also es ist auf jeden Fall erstmal cool, weil ich würde sagen, also diese Fragen, wie fühlt sich etwas an, das ist für mich immer etwas schwierig in Worte zu fassen. Oft sind das sehr einsilbige Antworten, irgendwie halt, wenn mich jemand fragt, dann ist es halt entweder gut oder ist es schlecht oder ist es so mittel. Und das ist natürlich, also du hast die Antwort, das ist sehr, sehr gut, das ist ein sehr schönes Gefühl. Natürlich Ehrfurcht hast du so erwähnt, das tatsächlich auch ein bisschen. Also ich spüre eine sehr große Verantwortung, wenn eben sehr viele Menschen das sehen und wenn damit eine gewisse Reichweite einhergeht, dann spüre ich die Verantwortung dafür, dass die Themen, die dort angerissen werden, dass uns da auch wirklich keine Fehler passieren, sondern dass wir dort niemandem mit schaden, sondern vielleicht eher helfen. Das kommt sicherlich noch dazu. Aber in erster Linie ist es einfach ein sehr, sehr, sehr positives Gefühl.
Und gibt es etwas, wovor du Angst hast?
Jetzt nicht mehr. Also im Entstehungsprozess ja, sogar mehrere Dinge, aber die sind alle ausgeräumt.
Was war das zum Beispiel?
Ich hatte, bevor die Besetzung bekannt gegeben wurde, sehr lange Angst davor, dass es nicht gelingen wird, mich richtig zu spielen, also mein Verhalten zu spielen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Und ich sah dort sehr leicht die Gefahr, dass das, wenn ja praktisch eine neurotypische Person autistisches Verhalten spielt, dass das irgendwie ins Lächerliche gezogen werden könnte. Das war eine sehr große Gefahr, die ich gesehen habe, bevor ich sehr große Angst hatte. Oder eben auch, dass fachliche Fehler im Umgang mit Autismus passieren. Ich habe da wirklich sehr drauf geachtet und habe, mir war das sehr wichtig und habe sehr Priorität drauf gelegt, dass ich dort in dem Fall dann eben einschreite oder es erkläre, um dort sicherzustellen, dass dort nichts passiert. Und ich denke, das ist auch gelungen. Aber es wäre natürlich eine riesige Katastrophe gewesen, wenn ein Film, der dann eben eigentlich diese Verantwortung trägt und der auch diese Reichweite hat, den so viele Menschen sehen und der die Chance hat, ja wirklich für etwas für die autistische Gemeinschaft zu tun, wenn der dann dort natürlich Schaden angerichtet hätte, das wäre schwierig zu verzeihen gewesen. Aber das ist zum Glück alles nicht passiert.
Warst du bei dem Casting beteiligt?
Am Casting selbst war ich nicht beteiligt, aber ich habe habe Aufnahmen von dem Casting gesehen. Und als ich dort den Schauspieler gesehen habe, der es tatsächlich geworden ist, Cecilio, war eigentlich sofort klar, dass er es werden muss so. Und das habe ich dann auch den Verantwortlichen im Feedback dann gemeldet, dass das perfekt passt, dass diese Szene so authentisch und so realitätsgetreu war. Also es ging. Das Casting, was ich gesehen habe, war von einer Szene, die tatsächlich 1:1 übernommen wurde, also die so, wie sie im Film ist, tatsächlich stattgefunden hat. Und es war eine Konfliktsituation zwischen uns beiden. Und es war tatsächlich so, dass ich wieder wütend auf Papsi war, als ich diese Szene gesehen habe, weil sie so realitätsgetreu war. Und die Szene war über 10 Jahre her und es kam trotzdem wieder hoch.
Und wie ist das bei dir, Marco? Fühlst du dich gut repräsentiert durch Florian David Fitz?
Ich hatte das letzte Woche, glaube ich, schon mal in einem anderen Format gesagt, dass meine Frau natürlich über das optische Upgrade, welches sie in dem Film im Film bekommt, nicht traurig ist insgesamt. Aber es war auch tatsächlich so, dass ich sehr früh für meine Besetzung keine großen Vorstellungen hatte. Wir haben zusammen mit dem Richard Kropf hatten wir 1-2 Namen abgestimmt, wo ich gesagt habe, oh, das muss nicht sein. Also das wäre wirklich nicht schön, wenn der es wird. Ansonsten war ich da bei mir immer sehr, sehr offen.
Richard Kropf war der Autor, ne?
Richard Kropf, genau, ist der Drehbuchautor, der sich mit dem wir quasi die Erstgespräche hatten und gemeinsam, also nicht gemeinsam das Drehbuch geschrieben haben, aber schon ein Drehbuch auf Basis der Filmvorlage gespickt mit vielen, vielen zusätzlichen Informationen von Jason hauptsächlich, aber auch von mir. Und deswegen hatte ich da auch sehr, sehr früh ein Vertrauen, dass das mit dem Film gut wird. Wir konnten halt nie einschätzen, so wie klappt das mit der Rollenbesetzung Jason, weil wir halt wussten, wir haben die Herausforderung, wir müssen 5, 6 oder 7 Jahre erzählen in 90 Minuten und das dann wiederum zeitlich verdichtet, dass das eigentlich in einem halben Jahr stattfindet. Das war also so eine große Sorge und da war immer der Fokus, wir brauchen eine gute Besetzung für Jason und da ist mit Zito Andresen einfach ein absoluter Jackpot, ein absoluter Knüller. Wir waren gestern bei der Familie, wir sind gestern Abend hier in Berlin angekommen, haben wir die Familie besucht, die ganze Familie ist so toll, ganz fantastisch, wir fühlen uns denen sehr verbunden, der Junge ist Granate und spielt halt zusätzlich den Jason noch ganz fantastisch und der hätte 1000 andere Möglichkeiten gehabt und der hat immer nur gesagt, wenn ich das spiele, kann ich dann den Jason kennenlernen. Ja, das war so sein Antrieb insgesamt.
Das heißt, ihr habt euch nie kennengelernt, oder wie? Also jetzt erst vor kurzem?
Nee, wir haben erst das Casting, durch die Casting-Szenen den Zito kennengelernt.
Okay, dann haben da wir, habt ihr ihn schon dann, kennengelernt, okay.
Da haben wir ihn kennengelernt oder gesehen quasi und haben gesagt, rein schauspielerisch sagen wir, jawohl, der ist es, der oder keiner. Und haben ihn dann bei den Dreharbeiten kennengelernt. Wir waren ja selber bei Dreharbeiten vor Ort, da haben wir ihn dann persönlich kennengelernt und auch die Mama zumindest schon mal kennengelernt.
Und dann seitdem, auch Briefings gegeben oder nochmal Tipps?
Die hatte der gar nicht so in ganz großen Umfang notwendig, weil wir haben sehr früh so im Kontext Autismus gesagt, Jungs.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Und Mädels vom Set, von der Produktion, durch alle Ebenen hinweg, haben wir mit einer mit einer großen Dropbox gefüttert. In dieser Dropbox waren einmal Bild- und Videomaterial von 10 Jahren Wochenendrebellen, was wir so aufgenommen haben, aber auch Kontakte, Ansprechpartner, Blogs, Bücher. Ich glaube, es gibt in der Produktion und im Drehbuch und Co-Team niemanden, der nicht die Schattenspringer-Reihe gelesen hat, weil ich gesagt habe, wer sehr schnell, sehr einfach Zugang zum Thema Autismus haben möchte, ohne sich durch wissenschaftliches Fachmaterial kämpfen zu müssen, der kann da schon mal unglaublich viel mitnehmen, viel, viel mehr als im Buch Wochenendrebellen. Wochenendrebellen ist kein Buch über autistische Aufklärung oder irgendwie sowas. Das ist eher eine Randthematik. Aber Schattenspringer von Daniela Schreiter ist da natürlich Gold wert. Alexander Knauerhase mit seinem Buch ist dort unglaublich wichtig gewesen. Aber auch viele kleinere Blogs, auch im internationalen Bereich, wo wir gesagt haben, da kann man gut recherchieren. Wir haben natürlich Mela Eckenfels ins Spiel gebracht, wo wir gesagt haben, das sind so Menschen, denen wir nahestehen und wo, wenn ihr Fragen zum Thema Autismus allgemein habt, ihr immer davon ausgehen könnt, wenn Mela oder Alexander sagen, das ist eher so und so, dann machen wir da einen Haken dran und dann ist das für uns auch in Ordnung.
Und wurden die dafür auch bezahlt, dass sie Tipps gegeben haben?
Das kann ich. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, wer, wie, wo, wann, in welchem Umfang dann tatsächlich einen Beitrag leisten konnte und leisten durfte. Das können wir nicht sagen. Wir waren letztendlich die Empfehlungen abgegeben haben und am Schluss das Ergebnis präsentiert bekommen haben. Und mit dem Ergebnis waren wir so zufrieden, dass ich davon ausgehe, dass sie da mit dran beteiligt waren. Aber wir standen da zu diesem Zeitpunkt nie direkt im persönlichen Kontakt.
Ja. Und es wird ja wie immer Leute geben, die das trotzdem kritisieren, dass Jason nicht von einer autistischen Person gespielt wird und wurde. Wie plant ihr dann darauf zu reagieren oder damit umzugehen?
Wir haben uns da im Detail, also ich zumindest, ich weiß nicht, ob es dir da anders geht, noch keine großen Gedanken gemacht, weil ich erstmal im Gesamtpaket glaube, das, was Jesse gerade gesagt hat, dass diese große Verantwortung, die schon damit einhergeht, die ist ja trotzdem, hängt die ja erstmal dran an einem Film, der in erster Linie der Unterhaltung dienen soll. Gerade diese Gratwanderung ist ja immer besonders schwierig. Da sitzen halt nicht eine Produktionsfirma, die sagt, Mensch, wir machen jetzt mit euch einen tollen Aufklärungsfilm zum Thema Autismus, sondern das ist erstmal knallhartes Business. Die wollen einen Film machen, der erfolgreich ist irgendwo. Mhm. So. Und diese Gratwanderung zu begehen, die ist uns, glaube ich, in ganz, ganz vielen Situationen sehr, sehr, sehr gut gelungen, sodass natürlich die Cast-Situation, wenn das jetzt noch wirklich jemand aus dem Spektrum gewesen wäre, ganz fantastisch gewesen wäre. Aber in Anbetracht von Jasons Zweifeln war das auch immer etwas, sowohl Marc Rotemund als auch ein Richard Kropf als auch Leonine gesagt haben, wir gucken, wen wir so was wie wo finden und wir schildern euch dann die Auswahl und dann hatten wir da ein entsprechendes Mitspracherecht. Und als Jason Cito gesehen hat, hat er unabhängig von seiner Persönlichkeit, die dahinter steckt, gesagt, der muss es sein, der macht das einfach unglaublich gut. So dass ich da, glaube ich, schon auch, oder dass wir das verargumentiert bekommen, das denke ich schon.
Jason, wie entstand denn überhaupt der Kontakt zu dem Drehbuchautoren Richard Kropf?
Das hat er mir tatsächlich erzählt. Das ist etwas ironisch, dass und die Geschichte unserer Zusammenarbeit letztlich begann tatsächlich auf einem Flughafen, also einem Ort, wo wir eigentlich nicht anzutreffen sind. Aber Richard hat dort in einer Buchhandlung unser Buch gesehen und hat es gelesen. Und war dann nach dem Lesen überzeugt, dass das Kinomaterial ist und dass er daraus einen Film machen möchte. Und dann hat er Kontakt zu uns aufgenommen und wir haben uns getroffen in Berlin und haben ein Gespräch geführt. Er hat mir ein Stadionquartett geschenkt und damit war mehr oder weniger das Eis gebrochen. Und nach dem Gespräch und den Dingen, worüber wir letztlich gesprochen haben, war für mich eigentlich klar, dass ich es cool finde, wenn er das macht und dass ich ihm vertraue. Und das wurde dann ja letztlich immer wieder in unserer Zusammenarbeit bestätigt, weil er mich eben immer wieder angeschrieben hat. Er hat immer wieder mich kontaktiert und gefragt und hat auch alles, was ich dann gesagt habe, auch dankend hingenommen und ernst genommen. Und da wurde letztlich der erste Eindruck, mein erster Eindruck von Person ist immer schwierig, weil ich ihn gar nicht so wirklich habe, sondern der baut sich immer so ein bisschen auf. Mhm. Aber dort die Ahnung, die ich dort hatte, dass ich Richard eigentlich direkt vertraut habe, als wir uns kennengelernt haben, die hat sich bestätigt. Und auf diese Weise haben wir ihn eben kennengelernt hier in Berlin und haben uns dann auch öfter getroffen und standen immer per Mail in Kontakt, um letztlich auch am Drehbuch dann, an der Entstehung des Drehbuchs mitzuhelfen.
Wer selbst neugierig geworden ist, wir verlosen 2x2 Freikarten für den Kinofilm Wochenendrebellen. Meld dich einfach bei uns unter aufzug@schonlein.media. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Gibt es etwas, was ihr mit diesem Film an Erwartungen verknüpft?
Ja, ich verknüpfe erstmal, also ich bin erstmal mir ziemlich sicher, dass dieser Film ein Erfolg wird und dass ihn viele Menschen sehen werden. Das ist, glaube ich, erstmal meine erste Erwartung. Und ich denke, die Erwartung, die ich eigentlich von vorn an irgendwie auch schon hatte, war dann eben, dass er der autistischen Gemeinschaft eigentlich eher nützt als schadet. Also, dass er einen positiven Beitrag dazu leistet und dass dann eben die autistische Perspektive in diesem Film auch so rüberkommt, dass die Menschen, die den Film gesehen haben, empathischer handeln können danach.
Mhm.
Und dass das dann vielleicht eben auch AutistInnen hilft. Das ist eigentlich die Hoffnung und auch die Erwartungen, die ich damit irgendwie verknüpfe, weil wenn der Film viele Menschen sieht, also viele Menschen erreicht und wenn die Menschen, die den Film schauen, ihn auch verstehen, dann ist das meiner Meinung nach eigentlich relativ garantiert. Und darüber hinaus soll der Film natürlich die Menschen unterhalten, also er soll sie glücklich machen, er soll, es hat absolut nichts mit irgendwie Mitleid oder Betroffenheit zu tun. Das wird auch absolut klar. Dieser Eindruck kann eigentlich nicht entstehen, wenn man diesen Film sieht. Das sind die Erwartungen, die ich mit verknüpfe. Und was dann alles noch daraus entsteht, also ich habe noch viele, viele Ideen für weitere Projekte in den nächsten Jahren. Das schauen wir dann zu gegebener Zeit.
Okay, ich merke schon, da passiert was, aber du darfst noch nicht drüber reden.
Es gibt nichts, worüber ich definitiv nicht reden darf, aber es wird dann wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten einiges konkretisiert. Mal schauen.
Okay. Gibt es denn etwas, was ihr trotzdem anders gemacht hättet?
Mir würde da, ja, also natürlich, also Filmmusik ist zum Beispiel so ein Thema. Ja, also Filmmusik ist für mich unglaublich wichtig und trotzdem projiziert man dann auch immer so seine persönlichen Musikvorlieben vielleicht da so rein. Wir haben uns ja vorhin so auf dem Weg hierher so ein bisschen drüber unterhalten. Da wäre das Ganze sicherlich in der filmischen Begleitung etwas rockiger, etwas punkrockiger geworden, weil das so die Musik ist, die wir so gerne hören. Das ist natürlich in so einem unterhaltenen Familienfilm aber völlig surreal und auch nicht umsetzbar. Deswegen wäre es jetzt auch kein klassischer Punkt, wo ich sagen würde, das würde ich anders machen. Es gibt in der Verkörperung meiner Figur gibt es ein oder zwei Sätze, wo ich sage, mit denen bin ich nicht 100% fein oder ich bin mit denen fein, weil ich es verstehe, dass es die aus filmdramaturgischen Gründen braucht, wo ich aber vielleicht sagen würde, ah, die hätte ich, glaube ich, so nicht gesagt oder das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in eine Situation kommen würden, wo ich das so sage insgesamt. Mhm. Die würde ich nicht anders machen, sondern auch diese Situationen sind oder diese Aussagen sind alle mit uns abgestimmt, weil sie vielleicht dazu dienten, eine andere Filmsituation zu verhindern, wo ich sage, nee, das geht vielleicht gar nicht. Also ist ein bisschen schwieriger zu erklären, aber wir haben durch den Anspruch, den wir hatten im Kontext Autismus, war es sowohl für die Produktion als auch für Marc Rotemund auch zum Teil nicht so einfach insgesamt, weil wir dann gesagt haben, ja, Moment mal, also den Handlungsstrang, den ihr da habt, das geht ja gar nicht, weil Jason hat doch am Anfang des Films das und das versprochen, also kann er doch nicht am Ende das Versprechen hier an der Stelle, bricht er ja das Versprechen, das passt ja gar nicht zusammen. Also so diese Situation und was wir halt definitiv verhindern wollten, das war auch lange meine große Angst, waren halt große, schwere Fehler im Kontext Autismus, wo man vielleicht dann auch so in, also diese klassische Rain-Man-Situation, dass jeder in jedem Autisten nur noch einen Jason zukünftig sieht und Eltern vielleicht sogar auf die glorreiche Idee kommen zu sagen, ja super, dann fahre ich jetzt mit meinem autistischen Kind ins Stadion und alles wird gut. Also so platt, so plakativ, dass es so werden könnte, war früh klar, dass es das nicht wird. Aber es war trotzdem eine Angst, die am Anfang irgendwo so ein bisschen da war. Aber das Ergebnis jetzt ist eins, wo wir uns zu 100% mit identifizieren können. Das sind wir. Und von daher würde ich auch gar nichts groß ändern an dem Film.
Gibt es etwas, was ihr über euch gelernt habt in der Beziehung zueinander. Weil wenn man so ein Buch schreibt oder einen Blog gemeinsam über die Jahre macht und das dann auch noch verfilmt wird, da kommen ja dann Leute von außen auf euch zu und stellen dann nochmal Fragen, über die ihr vielleicht so noch gar nicht nachgedacht habt.
Also bei mir ist das sehr, sehr häufig tatsächlich so diese Situation nach das, was du auch vorhin sagst, die Frage unserer Beziehung. Die hatte ich bisher immer eigentlich oder all die Jahre immer als normal in Anführungszeichen, wie man das immer so schön sagt. Von daher, da habe ich gelernt, dass das vielleicht doch ungewöhnlich ist und ist eins der Themen, die wir versuchen. Wir haben ja das erste Buch nicht paritätisch geschrieben. Da hat Jason die Einleitung und das Ende geschrieben. Das heißt, er rahmt meine Erzählung ein, weil er halt aber auch zu dem Zeitpunkt erst 11, 12 Jahre war, als ich angefangen habe, das zu schreiben. Wir haben jetzt ein Buch geschrieben, da ist paritätische Verteilung angesagt, wo es also auch dialogisch ganz anders zur Sache geht, sage ich mal vorsichtig. sodass wir in dem Buchprozess tatsächlich ich sehr, sehr viel gelernt habe, weil Jason, wie schon gesagt, unfassbar brutal ehrlich ist und er in dem neuen Buch auch ganz konkrete Vorwürfe zum Beispiel gegen mich oder auch gegen andere Familienmitglieder erhebt, wo ich sage, über die hatte ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht nachgedacht. So.
Hätte ich das mal früher gewusst.
Ja, also so dieses, ich bin ja auch in diese ganze Wochenendrebellengeschichte eher so reingeraten, ja, das ist ein Versprechen gewesen, aber das war ein Versprechen auf der Rückbank im Auto nachts um 11:30 an einen 7-Jährigen, wo ich nicht dachte, das wird mich jetzt noch 15 Jahre beschäftigen insgesamt. Also diese Nachhaltigkeit, die war mir so zu dem Zeitpunkt nicht klar. Bin aber dann reingegangen eigentlich in die Situation, dass ich sage, so in meiner Rolle als Vater versuche ich ihm was beizubringen, ihm irgendwas mitzugeben. Letztendlich ist es, glaube ich, jetzt so eine Situation 50-50. Ich glaube, ich habe genauso viel von Jason gelernt, wie er von mir. Er würde wahrscheinlich sogar sagen, ich hätte mehr von ihm gelernt. Kann auch sein. Aber das ist schon sehr ausgeglichen. Schon halt auch irgendwo immer chaotisch, aber auf Augenhöhe.
Ja. Das finde ich total interessant, dass du das aufgreifst. Du hast also diese Entscheidung, nachts um 11:30 im Auto auf der Rückbank einem 7-Jährigen diese Versprechen gegeben. Ich will nicht fragen, ob du die Entscheidung bereust, sondern ich würde eher sowas fragen wie, was für eine Entscheidung hättest du cooler, oder was für ein Versprechen hättest du cooler gefunden, von dem du, sagen wir mal, 15 Jahre später sagen würdest, ja geil, gut, dass ich das gesagt habe. Oder ist das sogar diese Versprechen?
Also ich bereue dieses Versprechen, oder ich habe dieses Versprechen, gibt's immer wieder Momente, die ich bereut habe, so wie auch bei vielen anderen Versprechen im Anschluss auch. Aber das ist mit Abstand das Außergewöhnlichste, was wir auch irgendwo so an gemeinsam haben. So dieser ganze wissenschaftliche Komplex, der dazugekommen ist, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Das ist auch für mich eher schwer gewesen, plötzlich zu sehen, wie er im Forschungszentrum andere Menschen als zu denen er aufblickt, weil die ein wissenschaftliches Know-how oder ein wissenschaftliches Wissen haben. Zu mir wird ja nicht aufgeblickt als Vater. Ich bin der das Problem lösen muss oder so, ja, in solchen Situationen. Aber es ist nicht so, dass ich das A brauche oder dass ich das Gefühl habe, dass Jason häufig zu mir aufblickt in irgendeiner Art und Weise, sondern das ist schon immer so schon immer in sehr, sehr frühen Jahren immer so eine einfordernde Gleichberechtigung gewesen, völlig unabhängig vom Alter, völlig unabhängig von einer sozialen Situation, soziales Umfeld. Das hat mich schon beeindruckt und vor allem für ihn gut es funktioniert hat. Das hat mich beeindruckt eigentlich am meisten. Ja.
Das führt mich direkt zu der Frage an dich, Jason, über Menschen im Autismus-Spektrum hört man ja häufiger, dass die so den Umgang mit großen Menschenmengen, den sozialen Kontakt oft eher herausfordernd empfinden. Jetzt ist quasi ein Fußballstadion ein Ort, wo sie nur dann Sinn machen, wenn sie voll sind. Ist das quasi jetzt für dich eine jetzt erst recht Challenge gewesen oder? Ich würde total verstehen, wenn du sagst, Fußball ist überhaupt nicht meins, aber du machst jetzt seit 12 Jahren nichts anderes als Stadien besuchen.
Es ist tatsächlich keine Challenge, weil ich suche ehrlich gesagt keine Challenge, um mich in irgendeiner Form, um etwas Unangenehmes irgendwie zu schaffen, sondern ich versuche dann, es zu vermeiden. Aber der Beginn unserer Reisen war letztlich mehr oder weniger meine Neugier. Also ich bin extrem neugierig. Ich will immer, wenn irgendwie zwei Menschen sprechen, will ich wissen, worum es gerade geht. Und wenn dann mein Papa und mein Opa zusammen ins Stadion fahren, dann wollte ich natürlich mit, weil ich wusste nicht, wie es da drin aussieht. Ich hatte keine Ahnung. Ich war extrem neugierig und also wollte ich mit. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es da, also Papsi hat mir zwar gesagt, dass es voll und laut und eng ist, aber ich war dann, ich will jetzt auf jeden Fall erstmal mit. Und dann, als ich eben dort war, hat meine Neugier nicht aufgehört und ich habe mich gefragt, was sind die Menschen mit den Fahnen und den Gesängen und den bunten Farben? Und ich wollte das irgendwie auch. Ich wollte dann auch Fan sein. Mhm. Und es ist absolut nicht so, nicht damit, dass dieses Missverständnis auftaucht, was tatsächlich auch schon oft genug passiert ist, dass mich im Stadion dann Enge und Geräusche nicht mehr stören. Also der Autismus ist im Stadion ja nicht weg. Es ist eigentlich noch alles genauso wie sonst immer auch. Das Ganze belastet mich genauso sehr. Und wie gesagt, Autismus kann dadurch ja nicht geheilt werden. Also das ist Quatsch. Sondern es ist dann tatsächlich ein Abwägungsprozess. Ich weiß, dort stößt das auf mich. Am Einlass werde ich abgetastet. Und es kann jederzeit passieren, dass es plötzlich sehr laut wird bei einem Tor. Und das alles sind dann ist auf der Kontraseite für mich eher. Und dann gibt es aber eben diese Sachen auf der Pro-Seite. Und wenn für mich die Pro-Seite überwiegt, dann entscheide ich mich dafür, das Ganze anzugehen.
Und dann nimmst du das quasi in Kauf?
Dann nehme ich das in Kauf. Und so ist es im Stadion.
Mhm. Das finde ich total interessant. Und was ich sehr angenehm finde, weil das machen, glaube ich, viele Leute, die ihr Leben verfilmen oder das Thema Behinderung aufgreifen in einem Film, ganz oft das dann mit dem Wort Aufklärung begründen. Ne? Also ja, wir klären dann die ZuschauerInnen auf und so weiter. Und ich als Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, der seit fast 20 Jahren in diesem Thema unterwegs ist, bin zu der mehr oder weniger ernüchternden Erkenntnis gekommen, dass die Aufklärung gar nicht das Problem ist. Wir können gar nicht alle aufklären. Wir werden nie fertig sein mit Aufklärung. Denn wir müssen eigentlich eher dafür sorgen, dass niemand mehr ausgeschlossen wird. Und das macht man wahrscheinlich am ehesten mit Infrastruktur, mit Gesetzen, mit Regeln, mit Unterstützung und so weiter. Dass ich es sehr angenehm fand, dass ihr gesagt habt, ihr wollt mit diesem Film gar nicht aufklären und auch nicht den Wahrheitsanspruch haben, so ist es mit Autismus zu leben, sondern eben auch eine Art Familienunterhaltungsfilm zu machen, der aber trotzdem authentisch ist.
Ja, und der sich halt trotzdem an gewisse Regeln, die wir haben, wo wir sagen, das darf, also es darf halt auch hinsichtlich der Interpretation nicht in die Situation kommen, dass, ich kann es nur immer wieder wiederholen, so diese klassische Rain Man-Situation, dass man bei Autismus dann immer so dieses Bild vor Augen hat insgesamt. Das war uns schon wichtig, dass wir darauf achten, dass dort keine Fehler passieren. Da war insbesondere Jason sehr, sehr viel hinterher. Das ist natürlich schwierig. Also es gibt gleich ganz am Anfang eine Filmszene, die sehr, sehr nah an der Realität ist, die aber leicht verändert werden musste, weil es drehtechnisch gar nicht ging, die dadurch aber so ein bisschen diesen Ursprungsansatz verliert. Warum ist das eigentlich ein Problem für Jason oder so? Ja, also es gibt kommt im Trailer auch vor, deswegen kann man darüber sprechen. Eine Szene, da sitzt eine ältere Dame an einer Bushaltestelle auf einem Platz und Jason wird sehr laut und auch ein bisschen aggressiv, weil die Dame halt auf seinem Lieblingsplatz sitzt insgesamt und er eigentlich genau dort sitzen müsste. In der Realität war das ein Platz im Bus, also nicht an einer Bushaltestelle, sondern im Bus selbst. Und da haben wir natürlich erstmal eine andere Ausgangslage so ein bisschen, denn im Bus gibt's zusätzlich für Jason die Regel, dass man sagt, okay, man muss im Bus sitzen, man darf dort nicht stehen und ich habe dort meinen Platz und wenn der besetzt ist, habe ich ein Problem. An einer Bushaltestelle würde er nie eine alte Dame aggressiv angehen, sondern er würde sagen, naja, dann setze ich mich halt nicht, sondern ich stelle mich halt irgendwo hin gegebenenfalls, weil es so diese Lieblingsplatzsituationen nicht gibt. Also diese Gratwanderungen insgesamt, die alle so hinzubekommen, dass man dann am Schluss einen Film sieht und sagt, okay, wir können auch nachvollziehen, warum verhält sich Jason an welcher Stelle so, beziehungsweise uns ist dann ja zusätzlich auch wichtig war, dass der Film Jason im Film selber Eskalationen später auch nochmal erklärt, dass er erklärt, was ist in seinem Kopf passiert, warum, wieso, weshalb, warum habe ich so reagiert. Das waren so Sachen, wo wir sagen, gar nicht wegen dem aufklärerischen Anspruch grundsätzlich, um allen zu erklären, wie ist es im Spektrum zu leben, das geht ja auch gar nicht, aber um zu erklären, warum hat Jason eigentlich so gehandelt, warum hat er sich an der und der Stelle so verhalten. da die Zuschauer mit nicht zu vielen Fragen dort rausgehen zu lassen, das war schon ein Anspruch, den wir hatten, der aber auch fantastisch erfüllt wurde.
Aber falls doch noch welche übrig sind und ihr euch fragt, war das tatsächlich in der Realität so in dieser Szene? Inwiefern wurde die vielleicht abgewandelt oder wieso war das so? Dann könnt ihr mir auch gerne schreiben, nachdem ihr den Film gesehen habt. Und dann werde ich sagen, wie das tatsächlich war und warum.
Das sagst du noch. Irgendwann werden so viele Mails sein, die kannst du dann nicht mehr bearbeiten.
Mal schauen. Ich glaube, so viele Fragen werden es nicht sein. Ich glaube,
man wird keine Szene im, oder man wird kaum Szenen im Film finden, die jetzt so gar keinen Bezug zu uns haben. Die gibt's tatsächlich nicht. Von daher, ich denke, das kriegt man hin. Ja.
Und erzähl mir mal kurz aus deiner Schulzeit, Jason. Wie bist du beschult worden, zur Schule gegangen?
Ich komme jetzt in die 13. Klasse, also in die letzte.
Okay, du bist noch in der Schule, ja.
Richtig. Und ich bin durchgehend eigentlich auf eine Regelschule gegangen. Ich bin bis zur 4. Klasse auf eine Grundschule gegangen mit Schulassistenz. Mhm. Trotzdem waren die 4 Jahre Grundschule die härtesten, würde ich sagen, also die unangenehmsten. Dann bin ich auf den Gymnasialzweig einer Gesamtschule gegangen bis zur 10. Klasse. Hatte dort dann in der 9. und 10. Klasse große Probleme mit einigen Mitschülern aus der rechtsextremen Szene, sodass ich dann nach der 10. Klasse gewechselt bin auf eine andere Schule und dort jetzt mein Abitur mache.
Und würdest du jetzt, abgesehen von den rechtsextremen SchülerInnen, sagen, dass deine Schulzeit, was Unterstützungsleistungen anging und so weiter, ausreichend war? Oder was würdest du dir vom Schulsystem wünschen?
Ich würde sagen, nein. Also was die LehrerInnen angeht, kann ich mich tatsächlich sehr wenig beschweren.
Hört man auch selten.
Ja, aber da hatte ich tatsächlich eigentlich durchgehend sehr großes Glück. Ich hatte in der bis zur 4. Klasse, wie gesagt, eine Schulassistenz. Da wären vielleicht tatsächlich die paar Dinge, die ich mir wünschen würde, weil dort dann einfach oft mit mir diskutiert wurde plötzlich, dass ich ja praktisch, wenn ich nach dem Sportunterricht meine Schuhe nicht rechtzeitig gebunden kriege und zu lange mit dem Umziehen brauche, dann soll meine Mama mich nicht von der Schule abholen, sondern dann muss ich halt länger bleiben, weil ich es ja lernen muss. So. Mhm. Das ist einfach völliger Quatsch, als ob ich Bock darauf hätte, länger in dieser scheiß Umkleide zu bleiben, aber ich habe halt meine Schuhe nicht zugekriegt und habe es dann nicht in den Bus geschafft. So. Und dass man dann denkt, mich mit irgendwelchen Disziplinarmaßnahmen da, also das ist halt Quatsch. Aber das sind relativ... Also im Vergleich sind das Kleinigkeiten. Auf der weiterführenden Schule hatte ich eine sehr, sehr, sehr tolle Klassenlehrerin.
Aber keine Assistenz mehr.
Nein, keine Assistenz mehr. War dann tatsächlich aber auch nicht mehr wirklich nötig, weil sich meine Klassenlehrerin eben komplett in dieses Thema eingelesen hat und dann tatsächlich eben, das war das Tolle, nicht mit mir diskutiert, tatsächlich nicht hinterfragt, warum ist das jetzt nötig, warum brauchst du das, sondern sie hat meine Aussagen so für voll genommen und hat sich dann darum gekümmert, zusammen mit meinen Eltern, mit mir, mit meiner Therapeutin, das so umzusetzen, wie ich es brauche. Und wenn ich damit zufrieden bin, wenn ich damit glücklich bin, dann ist das der Maßstab und das war wirklich sehr toll. Die SchülerInnen waren auf der weiterführenden Schule ein Problem, ganz klar, wogegen aber auch die LehrerInnen nur bedingt was tun können. Ja, und was ich mir vom Schulsystem dann wünschen würde, ist dann ja praktisch nichts an die SchülerInnen gerichtetes, sondern dann wahrscheinlich eben eher an die LehrerInnen. Ich möchte, dass eigentlich eben dieser Gedanke irgendwie, man muss ja dann praktisch irgendwie mit Bestrafung oder so arbeiten, um etwas wegzubekommen. Das ist ein absolut schädlicher Gedanke, auch ein sehr gefährlicher Gedanke. Der muss definitiv vollständig weg. Und dann ist es natürlich einfach wichtig für das Recht auch von behinderten Menschen darauf, also einzustehen, dort selbst bestimmen zu können und die Selbstbestimmung darüber zu haben, wie man beschult werden möchte. Und wenn ich jetzt hier vor einigen Wochen mehr hier Aussagen eines Faschisten im Fernsehen anschaute, der sagte, dass eigentlich behinderte Menschen wie ich auf Regelschulen gar nicht zu suchen haben, weil sie dort letztlich die gesunde Gesellschaft belasten, dann ist natürlich klar, dass es absolut gefährlich ist und verachtenswert ist und zu bekämpfen ist und dass man dafür einstehen muss, dass es niemals, niemals dazu kommt und dass dort die Behinderte oder eben in dem Fall eben die autistische Perspektive gleichberechtigt ist mit der Neurotypischen in der Klasse und dass es keine Rolle spielt, dass man letztlich in der Minderheit ist in dem Fall und dass es eben nicht so ist, dass man sagt, ja, man kann jetzt aber leider nicht praktisch die anderen SchülerInnen in der Klasse das zumuten, um es für mich besser zu machen, sondern die beiden Perspektiven müssen gleichberechtigt sein. Das ist das Wichtige.
Wie war das denn für euch als Eltern, Mirko? Hättet ihr euch vom System mehr oder andere Unterstützung gewünscht?
Ja, Ich wüsste aber jetzt auch nicht, und wir haben auch keine 4 Stunden, um darüber zu sprechen gegebenenfalls. Vielleicht müssen wir da eine Sonderfolge machen irgendwann, Raul. Aber ich glaube, wenn wir uns dort immer auf das System verlassen hätten, dann weiß ich nicht, ob das alles so funktioniert hätte, wie es jetzt funktioniert hat. Und dass Jason jetzt mit im Alter von 18 zurückblickt und sagt, ja, da war eine harte Zeit und da, aber das für sich auch so eigentlich sauber analysieren kann. Also wir haben uns die Diagnose ja relativ früh bekommen, was ja im Kontext Autismus eigentlich immer eine recht gute Ausgangsbasis sein soll. Jason ist im Alter von 4 Jahren schon diagnostiziert worden, dank sehr aufmerksamer Erzieherinnen im Kindergarten, die gesagt haben, guckt mal da oder schaut mal dort. Dann kam dieser klassische Diagnoseprozess, der sich, glaube ich, ein Jahr lang hinzog, bis wir dann wirklich tatsächlich eine Diagnose hatten. Und dann stehst du da halt erstmal und googelst dann so ein bisschen rum und schlägst die Hände über dem Kopf zusammen und sagst eigentlich, wie willst du das jetzt alles irgendwo hinbekommen? Und wir haben dann an Therapie und Unterstützungsmöglichkeiten, aber auch schulisch sehr, sehr viel versucht, haben aber als allererstes die Entscheidung getroffen. Wir haben damals in der Nähe von München gelebt und haben als allererstes die Entscheidung getroffen, dass wir zurück nach Kassel ziehen, nach Nordhessen, weil dort einfach meine Eltern gelebt haben. Er hatte immer schon eine sehr, sehr enge Beziehung zu Oma und Opa, wo wir gesagt haben, da ist dann einfach etwas mehr Nähe noch da, und haben uns dann für eine Schulassistenz entschieden, wo wir aber auch gesagt haben, wir haben so ein bisschen Sorge vor Stigmatisierung. Wir würden ganz gerne dort mit Einfluss haben, wie diese Schulassistenz agieren soll, und haben diese Schulassistenz eigentlich immer eher als zweite Lehrkraft innerhalb des Klassenzimmers eingesetzt. Also die saß nicht die ganze Zeit neben Jason, sondern die hat immer insgesamt unterstützt, die Gesamtlautstärke der Klasse zu beruhigen und. Das war also die gute Situation. Wir haben dann aber auch bei einem Schulwechsel zur 5. dann gesagt, okay, wie soll das jetzt weitergehen? Und Jason hat gesagt, naja, ich brauche eigentlich keine Schulassistenz, die mir irgendwie was in Mathe oder Physik oder sonst was, da bin ich so neugierig und da interessiert mich der Stoff so sehr, da komme ich gut klar. Ich habe eher das Problem, was er eben so sagte, so Schnürsenkel binden nach dem Sportunterricht oder dann die Hose zu finden, die ich nach dem Sport wieder anziehen muss, also so Sachen, so dass wir etwas gezielter gesagt haben, vielleicht gelingt es uns auch gemeinsam mit den Lehrerinnen Lösungen zu finden, und haben da auch Jason sehr früh ermutigt, deutlich zu sagen, was, wie, wo, an welcher Stelle und an Unterstützung notwendig ist. Und es gibt da ein schönes Beispiel, was so bei uns allen, inklusive also meiner Frau, Lehrerin und auch bei mir Klick gemacht hat. Jason kam mal nach Hause und sagte, da ist es fürchterlich, hat es in der Schule fürchterlich gerappelt, weil er gesagt hat, ich bin heute in der Schule geschlagen und geschubst worden und das war sehr unangenehm. Und so wie er das beschrieb, hatte man Bilder vor Augen, dass man gesagt hat, okay, die haben unseren Sohn Gewalt angetan, das geht so nicht, das muss jetzt geklärt werden. Und wir sind dann in die Schule, dementsprechend auch mit etwas Brast ausgerüstet. Und es hat dann, ich glaube, 2 Tage gedauert, die Gesamtsituation nachzuvollziehen. Und Jason ist an dem Tag nicht geschlagen worden. Er ist auch nicht absichtlich irgendwie durch die Gegend geschubst worden, wie wir das gesehen haben, sondern es war die klassische Situation, die in 1000 Klassen jeden Tag passiert. Schulgong, Unterricht ist Ende. Alle drängen eigentlich Richtung Tür zum Ausgang und an diese klassischen Wandhaken, die man geht, wo überall die Jacken hängen. Und da wollte Jason seine Jacke holen, der hat's da nicht so sonderlich eilig und alle anderen hatten es ein bisschen eiliger und haben ihn dadurch angerempelt, wie gesagt, und geschubst. Nicht absichtlich, aber er hat das halt anders wahrgenommen und daraufhin hat er zurückgetreten und die ganze Situation ist eskaliert. Man kann daraus dann einen mehrwöchigen Rahmen und Aula und Besprechung und alle. Wir haben aber dann eine Lehrerin gefunden und hat gesagt, ja gut, wenn das Problem ist, dann nimmt der Jason halt zukünftig seine Jacke mit rein in den Klassenraum, hängt die an seinen Stuhl und das Problem ist gelöst. Also die war immer auch sehr einfach lösungsorientiert, sodass Jason dann auch schnell den Mut gefasst hat und gesagt hat, naja, ich habe morgens das Problem, wenn alle da auf dem Klassenhof stehen, ich muss ständig gucken, wer ist hinter mir, wer ist vor mir, sodass sie ihm morgens einen Raum aufgeschlossen hat, wo er, wenn er direkt an der Schule ankommt, er quasi schon so einen kleinen Rückzugsort hat. Also so diese kleinen Dinge, ohne jetzt groß das Thema Nachteilsausgleich sofort per schriftlichen Antrag auf den Tisch bringen zu müssen, sondern eine Situation zu schaffen, dass Jason mit einer Lehrerin oder wir mit einer Lehrerin sprechen können und sagen können, da an der Stelle ist durch so eine Kleinigkeit ein so viel größere, großer Schritt oder Freiheit für Jason möglich, als das verstanden war, war es, ich will nicht sagen ein Selbstläufer, aber wir als Eltern mussten uns ab Klasse 7, 8, 9 darum eigentlich nicht mehr kümmern, weil Jason dann eigentlich direkt mit den Lehrkräften gesprochen hat, wo sind gegebenenfalls Hürden, die man vielleicht für ihn beseitigen kann, dass es einfacher ist. Hätte ich mich, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, hätten wir uns dort immer aufs System verlassen, das wäre schwierig geworden wahrscheinlich.
Ja. Dann wäre alles voller Diagnosen gewesen und Begründungen, ja. Gefahren, Risiken, Versicherungen.
Genau, also die Jacke, das geht nicht, wenn da, weil aus Versicherungsgründe sind immer so, ist in der Regel schönes Beispiel. Also das wäre so nicht gegangen. Das ist ein bisschen schade, weil im Film ist es eigentlich ja eher umgekehrt, dass ein Auslöser für einen Streit ein Disput zwischen Jason und einer Lehrerin ist insgesamt, der auch zwar tatsächlich so stattgefunden hat, aber das war der einzige Disput, den er mit Lehrkräften hatte. Wir haben dort sonst sehr, sehr viel Glück gehabt, bekommen aber auch sehr, sehr viele Anfragen von anderen, sodass uns schon auch bewusst ist, dass wir auch dort in einer sehr privilegierten Situation sind. Dieses Verständnis ist längst nicht unter Lehrkräften oder in unserer Gesellschaft verbreitet.
Du bist bald fertig mit der Schule, Jason. Du hast gerade gesagt, du bist ja in der 13. Klasse. Jetzt haben wir ja ganz am Anfang hier im Gespräch auch darüber gesprochen, dass du natürlich auch noch andere Themen als Fußball in deinem Leben hast. Ich habe so das Gefühl, du entwickelst dich in Richtung Klimaaktivist. Ist das ein richtiges Gefühl?
Das ist ein richtiges Gefühl. Ich denke, also nach der Schule ist sicherlich erstmal einiges zu tun noch für Wochenendrebellen, was ich seit 10 Jahren aufgestaut habe, was ich einfach nicht geschafft habe. Und dieses Thema Klima ist eben nicht ein Thema von meinen ganzen Themen, sondern es ist, also ohne das Thema ist ja mehr oder weniger alles, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber davon hängt letztlich alles ab. Und ich denke, dass ich dort einiges tun kann. Ich denke, dafür bin ich mehr oder weniger, ja, es ergibt sich eigentlich relativ gut, dass ich dort etwas tun kann, einfach weil ich erstens eben das naturwissenschaftliche Wissen über die physikalischen Grundlagen des Ganzen habe und des Klimas. Ich zum Beispiel die IPCC-Berichte lesen kann und verstehen kann. Gleichzeitig aber eben auch dann diese Konsequenz in Verbindung mit auch eben der Pflicht, immer die Wahrheit zu sagen, dem Drang nach dem Einhalten von Versprechen und dem Einfordern von des Einhaltens von Versprechen mit sehr viel Druck. Ich glaube, das ist etwas, was uns in der Klimapolitik momentan helfen kann. Und von daher kommt das auch noch hinzu. Und deswegen denke ich, dass ja ich dort vielleicht einiges ausrichten kann. Wenn ich dann, also mein Plan ist eigentlich nach der Schule dann, wenn ich alles erledigt habe, was so zu erledigen ist, Physik zu studieren und mich dann eventuell auf Ozean- oder Atmosphärenphysik zu konzentrieren, sodass ich vielleicht auch Klimaforscher werden kann, vielleicht eines Tages an den IPCC-Berichten mitschreiben kann, aber dann eben auch in einer Position zu sein, wo man auch Druck aufüben kann auf EntscheidungsträgerInnen, das wäre eine Position, die ich mir sehr wünschen würde. Von daher richtiges Gespür, dass es in die Richtung geht.
Glaubst du, dass dein Autismus dir vielleicht in der Perspektive auch sogar hilft?
Ja, ich denke schon.
Warum? Inwiefern?
In mehrererlei Hinsicht. Ich würde sagen, eben, also es ist immer schwierig zu 100% zu beantworten, weil ich nicht weiß, welche Elemente meiner Persönlichkeit mit dem Autismus zusammenhängen und welche nicht. Das lässt sich nicht voneinander trennen. Aber ich würde mal vermuten, dass es, also zum einen ist es das Spezialinteresse, das ja oft mit Autismus verbunden ist, das bei mir auf dem Thema Physik liegt, das ist erheblich vereinfacht. Dann ist es ein anderer Umgang mit Zeiträumen und Distanzen irgendwie. Es spielt für mich keine Rolle, ob etwas morgen stattfindet oder vielleicht in 100 Jahren, weil ich keinen logischen Grund dafür sehe, wieso man das unterschiedlich behandeln sollte. Und deswegen bin ich oft kurzfristig völlig verplant. Ich weiß nicht, was in den nächsten Stunden oder Tagen passiert. Aber ich habe eigentlich, gelingt es mir, nie so wirklich das Heft des Handelns aus der Hand zu geben, wenn es um die großen Dinge geht. Auch mit großen Rückschlägen kann ich dann, glaube ich, relativ gut umgehen. Obwohl ich kurzfristig wirklich eine der chaotischsten Personen überhaupt bin. Das ist so ein bisschen vielleicht dieses Paradoxon, wo Autismus hilft. Und eben, wo Autismus sicherlich auch hilft, ist dieses Thema Wahrheit und Fakten. Dass es mir auch wirklich relativ egal ist, was Personen dann irgendwie von sich geben oder behaupten oder sagen, sondern ich relativ gut den Blick für das behalten kann, was denn passiert und mich nicht besonders stark blenden lasse von Behauptungen. Und damit eben verbunden, das kann Papsi sicherlich bezeugen, dass ich einfach sehr gut Druck ausüben kann darauf, dass Versprechen und Zusagen eingehalten werden. Und ich denke, das kann ich im kleinen Maßstab und ich glaube, das wird mir auch im großen Maßstab gelingen.
Aber wenn wir jetzt so die Nachrichten aufschlagen, dann habe ich ja inzwischen zunehmend den Eindruck, dass wir entweder bereits volle Kanne dabei sind, den Karren in den Sand zu fahren,
ja.
Dass niemand ernsthaft Interesse hat, das Problem zu lösen, dass wir uns alle in der Öffentlichkeit nur noch anschreien und die Leute, die in der Opposition sind, ganz bewusst lügen.
Ja.
Wo schöpfst du denn da Hoffnung?
Ich schöpfe eigentlich keine Hoffnung, weil ich die IPCC-Berichte ja kenne und dementsprechend weiß ich, dass sich das Ganze definitiv nicht mehr aufhalten lässt, dass sich das Ganze in Teilen verlangsamen lässt, physikalisch. Aber man muss immer trennen, dass was physikalisch möglich ist und das, was realistisch ist mit den Menschen so. Also die Menschen sind, es gibt dann immer in der Wissenschaft viele Unsicherheitsfaktoren, wie stark reagieren die Ozeane, wie träge ist das Ganze, wie hoch ist die Klimasensitivität. Der größte Unsicherheitsfaktor ist immer der Mensch so. Also das ist da immer, das versaut die Statistiken irgendwie so ein bisschen. Und da schöpfe ich tatsächlich eigentlich nicht wirklich eine Hoffnung. Ich glaube auch nicht, dass ich es irgendwie perfekt machen kann oder dass ich es wirklich richtig gut machen kann oder dass wir in irgendeiner Form in 50 Jahren noch eine Zivilisation und einen Lebensstil pflegen können, wie wir das heute tun. Aber ich glaube, dass ich es durchaus besser machen kann und dass sich noch etwas retten lässt. Und das ist ja auch durch die Wissenschaft gedeckt. Also wenn wir schnell reagieren, ich habe neulich erst eine Studie gelesen, die zeigt, dass diese Trägheit vermutlich ein bisschen überschätzt wurde. Das heißt, wenn wir schnell reagieren und wenn die Treibhausgase sinken, dann zahlt sich das auch aus. Und dann werden sehr, sehr viele Menschenleben gerettet. Und was wir ja zum Beispiel auch tun, ist, dass wir Spenden sammeln eben auf unseren Lesungen und durch das Buch jetzt, durch den zweiten Teil, für die Wasserversorgung in Äthiopien oder in Ostafrika allgemeiner. Und das sind ja eben genau die Regionen, die betroffen sind, extrem stark von Dürreereignissen und gleichzeitig von Flut. Und ich denke, wie gesagt, wir können das Ganze nicht retten. Das funktioniert einfach nicht. Das können wir alleine nicht. Das ist auch nicht mehr möglich. Aber wir können es besser machen und wir können... es gibt immer noch irgendwas zu retten und solange es noch etwas zu retten gibt, muss man das auch tun. Und ich denke, wir können dabei helfen und wir können dazu beitragen, dass eben Hunderte oder Tausende Menschen ihr Recht erhalten, das ihnen zusteht. Und das müssen wir tun. Wenn wir es tun können und wenn wir in einer Position sind, es tun zu können, dann müssen wir es auch tun. Dann ist es unsere Pflicht.
Jetzt hast du ja vorhin schon die Brunnen erwähnt, die ihr in Äthiopien baut.
Mhm.
Ihr macht das mit der Nevin Subotic Stiftung zusammen.
Mhm.
Nevin Subotic war ja auch schon zu Gast hier im Podcast. Fand ich ein großartiges Gespräch, das wir da geführt haben. Warum genau Nevin Subotic?
Weil wir darüber nachgedacht haben, wie wir am effizientesten helfen können. Und Nevin Subotic, die Nevin Subotic Stiftung, ich habe mich extrem gut damit beschäftigt vorher. Ich habe die Stiftungsberichte gelesen.
Passt ja auch zum Thema Fußball, super.
Natürlich, das passt auch zum Thema Fußball. Aber der Hauptgrund war, dass ich der Meinung war, dass dort es am besten angelegt ist, weil wir dort den meisten Menschen helfen können. Weil Wasser erstmal als Thema ist mit allem irgendwie verbunden. Wasser ist natürlich erstmal gesundheitlich notwendig, um irgendwie zu überleben. Wasser ist gleichzeitig aber auch der Grund, warum viele Kinder eben im globalen Süden nicht zur Schule gehen können, weil sie den ganzen Tag Wasser besorgen müssen. Und deswegen können sie nicht zur Schule. Und damit ist das Problem Bildung verknüpft. Wasser und sanitäre Anlagen sind das Problem oder sind eines der Ursachen, für die Geschlechterungleichheit, die dort herrscht, weil eben nicht alle Geschlechter zur Schule gehen können, wenn es nicht die entsprechenden sanitären Anlagen gibt. Gleichzeitig ist das verbunden mit dem Ausbreiten von Krankheiten, das zum Beispiel über verschmutztes Wasser passieren kann. Also alles läuft irgendwie auf das Thema Wasser zu und die Klimakrise ist auch mehr oder weniger eine Wasserkrise. Also richtig kritisch wird es dann tatsächlich, wurde es immer in der Erdgeschichte, wenn das Thema Wasser, wenn der Wasserkreislauf gestört wurde. Deswegen Wasser ist definitiv wohl das Thema, wo sich am besten helfen lässt. Und bei Nevin, aus dem einfachen Grund, dass in der Nevin Subotic Stiftung zum einen 100% der Spendengelder auch tatsächlich eingesetzt werden, ohne Abzug von Verwaltungskosten. Und gleichzeitig, dass diese Nachhaltigkeit, sprich, dass nicht nur Brunnen gebaut werden, sondern dass sie auch gewartet werden und dass es Schulungen im Umgang mit Wasser gibt. Diese Nachhaltigkeit in Kombination mit diesem 100%-Versprechen, das war der entscheidende Grund für mich.
Jetzt haben wir ja sehr viel bei Nevin Subotic und seiner Stiftung auch schon in diesem Podcast gehört. Und eine Frage, die ich trotzdem aber immer allen Gästen stelle am Ende: Gibt es darüber hinaus noch eine Organisation, die ihr unterstützenswert haltet, die unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht sich nochmal genauer anschauen können. Mirko, Jason, was meint ihr?
Ich bin immer ein großer Fan, das hat man vielleicht vorhin im Kontext der Filmvergabe etc. gehört. Ich habe mit Organisationen, ich habe da immer sofort bei mir schrillen, immer erstmal Alarmglocken und sagen, okay, wer steckt da dahinter, welche Interessen stehen da? Ich bin aber total vorsichtig. Aber wir durften im Kleineren, auch wenn wir sehr fixiert sind auf die Welfare Nevin Subotic Stiftung, an ein oder anderen Stelle mit der Organisation, mit dem Verein Heimatstern aus München zusammenarbeiten. Mhm. Und das ist für mich eine Organisation, die auch irgendwo zeigt, Nevin macht seine Arbeit natürlich schon auch aus einer etwas privilegierteren Situation heraus. Das ist ihm bewusst, deswegen handelt er so, wie er handelt. Jason sagte ja gerade, keine Verwaltungskosten etc. Das ist ja nicht ganz richtig. Es gibt Verwaltungskosten, die trägt halt Nevin insgesamt, weil die ja auch wichtig sind, um Geld gezielt einzusetzen. Und bei Heimatstern ist es so, dass dort einfach Menschen sehr viel und sehr viel über lokales Engagement läuft insgesamt, die sich engagieren, auch sehr vielfältig, in München lokal, aber auch für die Situation der Geflüchteten, insbesondere auf den griechischen Inseln in den letzten Jahren. Das wäre für diejenigen, die aus der Region München kommen, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, lokal zu unterstützen, weil die auch einfach sehr, sehr häufig mal zwei Hände brauchen, die dort unterstützen können.
Gerade jetzt wahrscheinlich.
Gerade jetzt auch wieder auf unterschiedlichsten Ebenen sehr, sehr aktiv sind. Das heißt, das wäre jetzt so, wenn es so ganz spontan sein muss, wäre das so die Organisation, wo ich sagen würde, ja, die kann man sich mal näher anschauen.
Und bei dir, Jason, noch was eingefallen?
Heimatstern hatte ich tatsächlich auch im Kopf. Ansonsten würde ich noch sagen, unterstützt eure Ortsgruppe der Klimabewegung, sei das Fridays for Future oder Ende Gelände oder auch die letzte Generation, die Aktionsform, die ihr für euch vorsehen könnt, beteiligt euch dort oder unterstützt, weil wie gesagt, wir müssen in eine Position kommen, in der wir Druck ausüben können. Da sehe ich das mehr oder weniger als letzte Chance. Sprich, schaut, welche Ortsgruppen es bei euch gibt und bringt euch ein, wenn ihr das könnt.
Das ist doch ein super, super tolles Schlusswort, Jason. Vielen, vielen Dank für das großartige Gespräch. Ich habe super viel gelernt. Ich hätte noch zig weitere Fragen gehabt. Sowas wie, gibt es ein Buch mit all den Regeln, nach denen du lebst? Vielleicht kann der oder die einer oder andere davon etwas auch für das eigene Leben übertragen. Ich kann mir vorstellen, wenn man nach Regeln lebt, dann lebt es sich vielleicht auch, ja, vielleicht nicht entspannter, aber klarer.
Das stimmt.
Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir quatschen die Tage mal wieder.
Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ich werde mir auf jeden Fall euren Film anschauen. Mhm. Ich habe gerade gesehen, es gibt eine Premiere. Ich versuche da vorbeizukommen. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften, Raoul. Das ist uns eine große Ehre.
Danke für Ihre Zeit.
Dankeschön.
Auf bald.
Bis dann.
Tschüss.
Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.